mal singen, Gott loben und preisen. Wir fangen mit diesem Choral an. Großer Gott, wir loben dich und wir preisen dich und beten dich an. Und für die Schwestern ist es schon ein langer Tag. Die haben einige, heute war Frauenbrunch und jetzt ist der zweite Teil. Jetzt ist Männer- und Frauenbrunch. Okay, lass uns einfach Gott loben und preisen. Gott segne uns.
Amen. Preis Gott. Lass uns Platz nehmen. Wir wollen Gott weiter loben, weiter auf den Herrn schauen, weiter auf Gott vertrauen. Denn er ist, der uns das Wollen und das Vollbringen geschenkt hat. Gelobt sei Gott. Ich möchte heute zum Thema Leid weitersprechen, denn das ist, was uns tagtäglich begegnet. Wie bewältige ich Probleme, die mir so unerwartet in den Weg gelegt, geworfen werden? Wie verarbeite ich das? Und mein Thema ist heute, warum durfte der Teufel Petrus versuchen? Also warum durfte so ein heiligen Mann, so ein Apostel, ein berufener Jesu Christi, warum durfte er den Petrus angreifen? Wo wollen wir uns damit auseinandersetzen? Denn dann, wenn wir das verstehen, verstehen wir, warum uns manchmal das Leben schwer gemacht wird. Warum wir manchmal Probleme haben und wo die alle herkommen. Also gestern habe ich schon den Hiob ein bisschen angeschnitten. Also das ist also ja ein Bild und ist es auch interessant, dass Gott dann auch nachher dem Paulus gesagt hat, ich will ihm zeigen, wie viel er noch leiden muss. Und also es wird einem nichts erspart im Leben, Leute. Es wird einem nichts erspart. Wir müssen ehrlich sein, nicht, dass wir den Leuten was erzählen und sagen, glaub an den Herrn Jesus Christus und du hast keine Probleme. Nein, da fangen erst die Probleme richtig an. Da wird scharf geschossen. So, sei nicht leidenscheu, war mein Thema gestern. So, und heute, warum durfte der Teufel den Petrus so angreifen? Dann am Sonntag, also morgen, erkenne dich in der Gegenwart Gottes aus. Das ist ganz arg wichtig. Du musst wissen, wenn Gott gegenwärtig ist, wie man sich verhält, wie man ihm begegnet, wie man mit ihm redet und du bist ja sein Kind, was du ihm sagen darfst oder wie würdest du Gott ansprechen? Hey, du da. Siehst nicht, dass ich hungere, dass ich Durst habe, dass ich leide. Oder Daddy, Vater, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Da gibt es so viele Formen, kenn dich aus im Haus Gottes. Also du sollst wissen, wie man im Hause Gottes wandelt, schreibt der Apostel Paulus einmal. Es ist wichtig, dass du dich auskennst, wie man mit Gott umgeht. Sonst kriegst du nichts. Es kann passieren, dass du sogar bestraft wirst, wenn du zu Gott gehst. Also Gott ist ein heiliger Gott, er ist ein verzehrend Feuer. Und wenn schon am grünen Holz so geht, wie es also grüne Blätter, grünen Laub, das geht, was soll dann mit einem dürren und trockenen Holz sein? Also die unanständig zum Herrn kommen. Aber jetzt zurück zum Thema. Also das sind die nächsten Themen. Also ich lade euch ganz herzlich ein. Ich denke, dass in den nächsten Tagen auch das Oktoberprogramm fertig zusammengestellt ist. Ich habe noch nicht alle Termine. Tut mir leid, ich kann also nicht alles so bringen. Deshalb muss ich noch warten, bis das eine und das andere noch geklärt ist. Aber Oktober kommt. Wir haben also den ersten Oktobersonntag, wir werden Erntedankfest haben, wir werden Missionare haben, wir werden eine Schwester aus Tschad haben hier, die uns erzählen wird, wie Gott sie dort geführt hat und wir werden auch tagsüber Freunde von Tschad hier haben. Wir hoffen, dass alles gut geht. Also das wird ein Missionstag sein, der Samstag insbesondere. Und dann wird sie am Samstagabend uns erzählen, was Gott alles getan hat. Sie hat die Bibel übersetzt in einer Sprache in Tschad. Man glaubt gar nicht, wie groß Afrika ist. Und dass es überall so verschiedene Dialekte, Sprachen gibt. Und sie hat also einem Volk eine Schrift gegeben und Schulbücher vorbereitet, so dass sie lesen und schreiben können und dass sie dann also auch die Bibel lesen können. Was nützt? Du übersetzt die Bibel und die Leute können nicht lesen. Du musst zuerst also das Lesen den Leuten beibringen. Und es ist interessant, also wie Gott sie geführt hat. Und wir haben die Ursula schon sehr viele Jahre unterstützt von Anfang an. Einfache Frau. Und du wirst erstaunt sein, was Gott durch einfache Leute macht. Da musst du nicht kompliziert sein. Sie war nicht auf der Uni, aber sie hat ein Herz für Verlorene gehabt und sie fing da zu arbeiten. Also wir denken manchmal nur Leute, die wirklich hochqualifiziert sind, brillant. Nein, den Demütigen schenkt Gott Gnade. Und was Gott aus dieser Frau gemacht hat, so dass die Botschaft hier, die Tschad-Botschaft in Berlin, sagte, also wenn sie hierher kommt, dann werden die von der Botschaft die Leute hier einladen. Und der Botschafter kommt selber mit, oder die Botschafterin kommt selbst mit hier, denn sie möchte ja auch die Leute sehen, die da mitgearbeitet haben. So, warum durfte Satan den Petrus testen? Also das ist ja, ich möchte nicht sagen angreifen, sondern das ist Test. Wir müssen verstehen, unser Leben ist voller Prüfungen. Unser Leben ist voller Prüfungen. Wenn man selbst durch Tiefen geht, fragt man viel tiefer nach. Warum? Wieso? Weshalb? Dann denkt man viel tiefer, betrachtet man ganz anders, sucht man tiefere Antworten, bekommt man auch tiefere Antworten. Je tiefer du hinabsteigst, desto interessanter ist das Leben. Eigentlich, die Meere sind noch nicht erforscht. Den Weltraum haben wir schon erforscht. Aber die Tiefen, da was gerade vor der Haustüre liegt, die Tiefe. Und es ist nicht so einfach, in die Tiefe zu kommen. Du kannst bestimmte Schichten, Wasserschichten so erreichen, aber dann hört es auch auf. Also, wenn du mit dem Herrn wandelst, dann machst du tiefe Erfahrungen mit Gott. Tiefe Glaubenserfahrungen. Mir geht es um Glaubenserfahrung. Nicht nur so oberflächlich. Halleluja, Lob und Dank. Und dann winkt man dem Herrn Jesus zu und dann rennt man schnell weiter. Nein, tiefen Erfahrungen, innerliche Erfahrungen. Menschen, die durch Tiefen gehen, verstehen andere ganz anders. Aber die Menschen verstehen die nicht, die durch Tiefen gehen. Die nur so an der Oberfläche herumplatschen und so weiter. Die verstehen nicht, warum, wie kann man so tiefe Gedanken haben? Wieso denkst du so? Weil du auch in der Tiefe bist und versuchst dann, eine Tiefe ruft der anderen Tiefe zu, heißt es einmal in den Psalmen. Die lachen dich aus, wenn du dann erzählst, also ich habe so tiefe, innere, seelische, geistige Erfahrung mit dem Herrn. Innere Erfahrung, Tiefe, die also niemand versteht. Paulus sagt also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. War ich im dritten Himmel? Wo war ich? Das weiß ich gar nicht. Aber ich war so entzückt. Die Leute verstehen nicht von den Erfahrungen, wenn man entzückt wird in Gott. Entzückt in Gott. Also, der Teufel erlaubt sich viel. Und deshalb möchte ich auch gerade für solche Menschen, denen Gott was schenkt, die große Offenbarungen haben, die haben auch große Angriffe. Je größer du von Gott was bekommst und beschenkt wirst und reicher beschenkt wirst, desto massiver sind die Angriffe. Hohe Berge, die werden von Sturm am stärksten geschüttelt. Oder denk nur an so ein Matterhorn in der Schweiz, was da für Stürme an so einen Berg ranwehen. Der Teufel erlaubt niemand, dass er große Erfahrung mit Gott macht, der soll ja an Gott glauben, der glaubt auch an Gott, er weiß, dass es einen Gott gibt und so weiter, da hat er nichts dagegen. Aber sobald du anfängst, tiefer mit Gott zu beschäftigen, desto massiver werden dann Angriffe. Der Teufel spielt sie gerne so als Zuchtmeister und Prüfer auf, so als Schiedsrichter. Der kann gut glauben, hör an den Hiob. Der kann Gott, was er über den Hiob sagt. Gott fragt, hast du meinen Knecht Hiob gesehen, hast du auf ihn aufgepasst? Da sagt er, ja, ja, aber weißt du, nimm ihm das, die ganzen Kamele weg, nimm ihm die Esel weg, nimm ihm die ganzen Rösser weg, nimm ihm direkt die ganzen Schafe weg. Pass auf, der wird dir absagen im Angesicht. So, mein Text heute ist Lukas Kapitel 22, Vers 31. Und da sagt Jesus zum Petrus, also der Herr Jesus hat nicht gesagt, Petrus, ich werde für dich beten. Du musst jetzt, mach dich stark. Du hast schwierige Zeiten vor dir. Nein, das sagt der Herr nicht, sondern Simon, Simon. Simon, Simon. Der Satan hat gebeten. Also, der Herr Jesus hat das Gebet des Teufels mitgehört, was der Teufel dem Vater im Himmel gesagt hat. Satan hat gebeten, hat also bei Gott begehrt oder von Gott verlangt, euch zu sieben oder zu sichten, wie man Weizen sichtet. Satan hat gebeten. Was glaubst du, was Satan über dich betet? Nicht die Hexen, was der Teufel betet, was er von Gott verlangt. Gestern haben wir gehabt, dass der Satan eine Wette mit Gott macht. Sag mal, wetten wir mal. Wenn wir mal sehen, der Hiob dient gar nicht so freiwillig, wie du das tust oder erzählst oder sagst, also der gottesfürchtigste Mensch auf dem ganzen Planeten, auf dem ganzen Osten, da, wo die Sonne aufgeht, der dient dir nur wegen den Vorteilen. Pass auf. Der dient dir wegen den Segnungen. Der möchte geheilt werden, der möchte Erfolg haben, der möchte stark sein, der möchte gute Geschäfte machen. Und dass du segnest ihn. Deshalb dient er dir. Pass auf. Nimm ihm das alles weg. Er macht eine Wette. Und das Schlimmste dabei ist, Gott geht auf diese Wette ein. Und hier auch, Simon, Simon, Satan hat gebeten. Ich hab's gehört. Satan hat gebeten. Aber Hiob, oder jetzt auch hier der Petrus, die halten durch, Geschwister. Und das ist das Schöne. Weißt du, die Leiden, es geht nicht mehr um Leiden, sondern wir sind berufen, die Leiden durchzustehen. Wer beharrt bis ans Ende, der wird das alles ererben. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Hiob hält durch und der Teufel verliert die Wette und Gott bekommt Recht. Und auch hier bei Petrus. Ich möchte dir Petrus in einem anderen Licht stellen. Weißt du, wir lesen, ja, Petrus hat den Herrn verleugnet. Ich möchte das gar nicht gelten lassen. Der Petrus hat den Herrn verleugnet. Vielleicht am Schluss von dieser Andacht wirst du vielleicht ganz andere Erkenntnis haben. Petrus hat den Herrn gar nicht verleugnet. Der Petrus war treu zum Herrn Jesus. Also ich möchte dir jetzt vielleicht ein anderes Bild von Petrus malen. Wir sehen immer, der Hiob muss leiden. Ach, der Arme. Die brauchen kein Mitleid. Petrus braucht kein Mitleid. Hiob braucht kein Mitleid. Weißt du, wenn ich dann Jakobus lese, also da ist im Jakobus, also Jakobus verschreibt, und die Beharrlichkeit, die Standfestigkeit vom Hiob, von dem haben wir schon gehört, schreibt Jakobus. Wie standfest er war, wie bewährt er war, wie er den Glauben gehalten hat, durchgehalten hat bis zum Schluss, der ist fast tot umgefallen. Und er lag im Koma, aber er hat durchgehalten. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Und der Letzte, der sich aus dem Staub erhebt, ist mein Gott. Und ich lasse meinen Gott nicht. Ich lasse mir meinen Gott nicht nehmen. Weißt du, der Teufel möchte dir deinen Gott nehmen. Den Gott glauben. Den Vater glauben. Weißt du, du kannst schon an Herrgott glauben. Das hat er nichts dagegen. Aber glaub ja nicht, dass Gott dein Vater ist. Der liebende Vater, der sich um dich kümmert. Der dich lieb hat. Der dich nicht fallen lässt. Gott weiß, was im Hiob drinsteckt. Dass der Hiob Gott fürchtet und nicht ihm dient, nur wegen den guten Dingen. Aber die Frage, die mich hier bewegt, ist, warum durfte Satan den Petrus so testen? Wir haben am Freitag festgestellt, dass gerade Leiden die Menschen reinigt, den Menschen läutert, die Menschen heiligt und reinigt, dass gerade der Geist gereinigt wird. Weißt du, wenn du leidest, beschäftigst dich nicht mehr mit der großen, weiten Welt, dann konzentrierst dich auf dich selbst, auf deine Probleme. Wenn du leidest, wenn du krank bist, beschäftigst dich mit deiner Krankheit. Mit deinen Sorgen, mit deinen Anfechtungen. Weißt du, gerade durch ihn leiden, da wird der Charakter gereinigt und geläutert. Da wirst du mild, da wirst du demütig, da kommst du von dem hohen Ross runter. Weißt du, dann lässt du dich bedienen sogar. Also sonst bist du stolz, aber wenn du im Bett liegst, ich war jetzt diese Tage in einer Intensivstation, habe jemanden besucht, und weißt du, hilflos. Wenn der Mensch so hilflos ist, an den Schläuchen, an den Maschinen angeschlossen und überhaupt nicht sagen kann, nicht mal, wie geht's Ihnen, was machen Sie, und so weiter, wenn gar nichts ist, wenn er nicht mal die Augen aufmacht, und da bist du hilflos, dann merkt man, was ist der Mensch noch wert? So, durch Leiden wird die Persönlichkeit gereinigt. Weißt du, zuerst ich. Danach hier von diesem Ich ist gar nichts mehr übrig am Schluss. Ich kann's gar nicht. Da merkt man, wie ohnmächtig man ist. Im Leiden merkst du, und dann sagst du deinem Gott ab. Da bist du froh, dass jemand für dich betet. Da bist du nicht mehr so stolz, ich brauche das alles gar nicht. Leiden macht einen reif. Wenn du immer wieder so umgeschüttet bist, da heißt es mal in der Bibel, Israel ist ein guter Wein und Moab ist ein schlechter Wein, weil Israel wurde ständig umgeschüttet. Weißt du, und immer die Hefe weg und dann wieder neue Gärung und neu, bis dann das Reine rauskommt, bis dieser langjährige, gute Wein rauskommt. Wenn du nicht umgeschüttet wirst, wenn sich bei dir keine Veränderung bist, wenn du immer der Alte, derselbe von Jahr aus, die letzten 40 Jahre überhaupt keine Veränderung, nichts Besonderes passiert, keine Aufregung. Aber wenn du dich jeden Tag verändern musst, jeden Tag umdenken musst, jeden Tag irgendwas Neues auf dich einstürmt und einstürzt, du, da reifst du, da wirst du mündig, da wirst du erwachsen, du bekommst Weisheit, nicht nur Wissen. Weißt du, die Weisheit wird dann umgesetzt und gebraucht. Man wächst durch Leiden. Das haben wir also jetzt gestern alles so festgestellt, hör dir diese Predigt im Internet an oder bestell die CD. Leiden befreit auch einen Menschen. Weißt du, wenn du gestorben bist, ach, Erben streitet euch um alles, was ihr wollt. Ach, weißt du, Leiden trennt. Oder Krankheit trennt einen und so weiter, hat man gar keine Lust. Man hat nicht mal Appetit oft. Auch das ist das, was Leiden bewirkt, dass man gar nichts hat. Und dann machen einem die anderen Menschen auch gar nichts mehr aus. Egal, wer jetzt auf meinem Posten sitzt, verstehst du dann, das ist, wenn du gelitten hast. Jesus hat gehorsam gelernt in dem, was er litt. Sogar Jesus. Verstehst du? Leiden. Das ist eine Vorbereitung für unsere große kommende Lebensaufgabe. Wir haben eine große Aufgabe noch vor uns. Das ist die harte Schule des Lebens. Wir werden hier trainiert. Das ist der Exerzierplatz. Das ist diese Welt. Die Welt ist nicht Urlaub. Nee, in dem Augenblick, wo du Ja zu Jesus sagst, hör dein Urlaub auf. Und dann fängt der Ernst des Lebens. Weißt du, dann fährst du in den Ozean, in den Stürmen. Und dann musst du Kap der großen Stürme, Kap der Hoffnung, was wir heute haben, Südafrika, umsegeln. Und das schaffst du mit Gott, mit Gottes Hilfe. Leiden ist also Vorbereitung. Die Griechen haben gesagt, Leiden sind Lehren. Jedes Leid ist eine Lektion. Verstehen wir das? Ist das Deutsch? Ja, denke ich. Also ich spreche jetzt für mich. Ich das, was ich predige, das muss ich selber durchmachen oder habe schon mal durchgemacht oder werde noch durchmachen. Und das geht auch für uns. Also wir machen alle das Gleiche durch. Da wird keiner ungeschoren davon kommen. Das haben alle Heiligen schon so gehabt. Oft sind es schwere Lasten, was man aufgelegt bekommt oder aufgebürdet bekommt. Oder man muss solche Tiefen durchgehen, so Teufelstal, so Höllental. Und diese Lehren lernt man erst, wenn man anfängt, mit Gott zu gehen. Weißt du, zuerst mal, glaub an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus gerettet. Also, du glaubst, und das ist wunderbar, aber dann musst du lernen. Lernen und nochmals lernen. Wenn man glaubt, man hat schon alles gelernt, nee, da fängt es erst an. Weißt du, als ich junger Christ war, habe ich gedacht, wunderbar. Mit dem Heiland ist so wunderbar. Es war auch wirklich wunderbar. Weißt du, ich war ein Schäflein Jesu Christi. Der Heiland hat mich überall mitgenommen, auf die Schulter getragen. Ich bin überall, das war doch schön, dahin gekommen, dorthin gekommen, das erlebt, das gesehen. Und plötzlich muss ich auf meine eigenen Füße stehen. Und wenn du so Lämmchen, so Schäfchen mal gesehen hast, das ist noch wackelig. Und genau das ist, was der liebe Gott möchte. Am Anfang deines Lebens, deiner Bekehrung, deines geistlichen Werdegangs, da wirst du vom Heiland getragen. Das ist so schön. Und dann denkst du, was ist mit mir passiert? Jetzt muss ich selber stehen, selber nach Gras suchen, selber muss ich laufen und mich anstellen oder was auch immer ist. Und das war für mich so ein Schock. Ich habe gedacht, warum passiert mir? Warum ist es nicht mehr so wie früher? Das war so herrlich, vom Heiland auf die Schulter getragen, über das stoßende Meer und immer wieder rübergeholfen. Das hört alles auf, Bruder und Schwester. Weißt du, am Anfang wirst du durchgetragen. Das ist wunderbar, das ist gut und das ist richtig. Und das erlebt jedes Kind Gottes. Jeder Säugling im Geist oder jedes wiedergeborene Kind Gottes. Aber jetzt kommt man in die Lehre. Und du kriegst einen Lehrer. Weißt du? Und du brauchst einen Lehrer. Und weißt du, wer dein Lehrer ist? Nicht der Heilige Geist, der Teufel. Der Teufel. Satan begehrt euer. Die ganzen Lektionen, die lernst vom Professor Satan. Ja, erschreckt bitte nicht. Der Teufel ist dieser, der dann als Zuchtmeister auftritt. Und ihr habt viele Zuchtmeister, schreibt Paulus. Und da treten plötzlich Leute auf in deinem Leben, da sagst, die habe ich gar nicht eingeladen. Um die habe ich gar nicht gebeten. Aber Satan, Simon, Simon, wenn Jesus schon zweimal was sagt, dann gilt es zuerst mal für den äußeren Menschen und für den inneren Menschen. Wenn er sagt, Simon, Simon, der äußere und der innere Mensch wird von Satan angegriffen. Satan begehrt euch. Liebe Zeit. Um etwas zu lernen, muss man dem Lehrer überlassen werden. Dann weißt du noch die Zeit von deiner Einschulung? Wie war deine Einschulung? Kannst du dich noch entsinnen? Als du zum ersten Tag in die Schule kamst, hast du geplärrt. Es ist weg von der Mutter. Also mir ging es zumindest. Ich habe gesagt, also die lassen mich alle in den Stich. Ich war nicht im Kindergarten, Vorschule oder so was. Ich bin gleich in die Schule gekommen, eingeschult. Und die Mutter war weg. Jetzt habe ich gedacht, jetzt bin ich im Konzentrationslager. So, da saßen sie an Reih und Glied und da steht eine Frau vorne und die sagt, kommandiert, das ist nicht mehr meine Mutter. Also ich habe schon komische Gefühle gehabt. Und bis ich mich angefreundet habe, jetzt ist Schulzeit, jetzt ist Lehrzeit, jetzt muss ich lernen. Und kann ich nicht mehr spielen. Weißt du, der Ernst des Lebens fängt an irgendwann nach einem gewissen Abschnitt in unserem Leben. Und weißt du, der Hiob wurde dem Teufel überlassen, dass der versucht. Satan begehrt euch zu sichten wie ein Weizen. Man siebt. Und er muss jetzt beim Satan in die Lehre gehen. Wird gezüchtigt. Das weggenommen, das weggenommen, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Ja, was darf ich da noch? Und ich will dir heute helfen, das, dein Leben zu verstehen. Warum ist es so? Weißt du, in der Bibelschule lernst du Theorie. Oder Gemeindebibelschule, was wir hier haben. Das ist alles wunderbar. Da ist nur Theorie. In der Gemeinde hörst du nur Theorie. In so was wie, wenn wir Gespräche führen, hörst du nur Theorie. Aber dann, wenn Gott anfängt zu arbeiten, weißt du, dann geht's so richtig los. Und das macht er individuell mit jedem Einzelnen. Jeder Einzelne hat Privatunterricht, Geschwister. Privatunterricht. Weißt du, du glaubst, ich kenne schon Gott. Weißt du, ich habe schon so viel von Gott gehört. Aber kennst du Jesus? Kennst du Jesus wirklich? Weißt du, du kennst Jesus erst, wenn er dich in die Schule genommen hat. So auf die Seite. Wenn er dich auf die Seite genommen hat. Und wenn der Satan sich mit dir beschäftigt und diskutiert. Er ist nicht so zimperlich. Der fragt dich da das Schlimmste. Weißt du, wenn du nur Theoretiker bist, bist du nur Pharisäer und Schriftgelehrter. Ich bin gut, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin und nicht so bin und so. Aber dann, wenn es so richtig losgeht, dann merkst du, Gott sei mir arm und sind er gnädig. Dann fängst du ganz anders zu beten. Gott, hab Erbarmen mit mir. Was muss ich alles durchmachen? Als Hiob sein Elend, sein Leid durchgegangen war, da begann erst die Segenswelle. Aber zuerst muss er da durchgehen. Vorher war er nur Theoretiker. Und als er das durch ist, lies mal das Buch Hiobs. Am Schluss hört es, bisher hatte ich von dir nur von Hören und Sagen vernommen. Aber nun, Herrgott, hat mein Auge dich gesehen. Bisher habe ich nur Theorie gehabt. Nur Wissen. Aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Bisher haben die Leute erzählt, wie Gott ist und was Gott ist und was er macht und was er nicht macht. Aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Und genau um das geht es mir heute. Bisher habe ich dich nur vom Hören und Sagen vernommen. Immer nur so, was die erzählen, wunderbare Segnungen, wunderbare Frauenbrunch, wunderbare Gottesdienst, wunderbare Gebetsversammlung, wunderbare Anbetungszeit. Aber gibt's noch was anderes auch noch? Willst du Gott sehen? Dann musst du aufhören, Theologe zu sein. Dann musst du aufhören, Philosoph zu sein, Theoretiker zu sein. Weißt du, diese Lehren, die kannst du nicht nur anhören. Bisher hatte ich von Hören und Sagen vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen, Gott. Wir dürfen Gott sehen. Willst du mehr von Gott erfahren? Wenn nicht, kannst du nach Hause gehen. Wenn du mehr von Gott erfahren willst, jetzt bitte hör mir zu ein bisschen, hab Geduld. Ich habe eine wunderbare Botschaft, die mir geholfen hat. Als ich mir diese Gedanken gemacht habe, weißt du, ich mache mir selbst sehr viele Gedanken für mein Leben, mein privates Leben. Und ich muss auch durch viele Sachen durch. So, wenn du mehr von Gott erfahren und sehen möchtest, musst du durchs Leiden gehen. Durch Anfechtung gehen. Durch tiefe Täler. Du musst durch die Wüste gehen. Oder durch Schwierigkeiten oder Anfechtungen. Wenn du Gott sehen willst, musst du diese enge Pforte betreten. Diesen schmalen Weg gehen. Es ist so Gratwanderung fast manchmal. Wenn du Gott sehen willst, da musst du dort ankommen, wo er ist. Und wo findest du Gott? Gott ist bei den Elenden, bei den Armen, bei den Ausgestoßenen. Jesus sitzt vor der Tür. Jesus sagt zu Ananias, er soll keine Angst haben von dem Paulus, der beißt nicht. Und der Herr sagt, ich werde ihm zeigen, wie viel er noch leiden muss. Muss vorstellen, Paulus ist erst am Anfang seines Lebens, der ist noch nicht einmal getauft, noch nicht einmal Geist getauft. Und der Herr sagt schon, ich werde ihm schon zeigen, beruhige dich. Hab keine Angst, ich werde schon mit ihm fertig. Mit diesem Pharisäer, dem Scheinheiligen, dem vom Stamm Benjamin, dem Eiferer für Gott. Der hat ein bisschen für Gott geeifert, aber der hat noch nichts richtig erlebt. Hat anderen Christen sehr viel Leid angetan. Aber jetzt wird sein Fleisch geheiligt. Und dann betet er dreimal, habe ich gebetet, Herr, nimm es weg. Und dann sagt er, lass dir an meiner Gnade genügen. Komm runter vom Teppich, auf dem Teppich. Lass dir an meiner Gnade genügen, Geschwister. Und genau das ist es, was der Herr zeigt. Paulus hatte sehr große Offenbarungen, Gottesoffenbarungen gehabt. Da sogar Petrus sagt, also unser Bruder Paulus, in ihm steckten große Gottesoffenbarungen. Aber Paulus ist auch durch schwere Prüfungen gegangen, durch schwere Tests. Satan schlägt mich mit Fäusten. Weißt du, was es ist? Satan schlägt mich mit Fäusten. Wir wissen wahrscheinlich gar nicht, was das ist so richtig. Wir rätseln vielleicht. Aber weißt du, wenn du einmal da durch musst, dann weißt du, was es bedeutet. Satan schlägt mir mit Fäusten unter falsche Brüder, in Schiffbruch, in Stürme, in Anfechtungen und so weiter. Das sind diese Schläge aus der anderen Welt. Er ging durch Tiefen, durch Erschütterungen, durch Enttäuschungen, durch große Krisen, durch Schmerzen. Da schreibt er doch, also ich kam zu euch nicht mit hohen Worten menschlicher Weisheit, mit Zittern kam ich zu euch. Und ihr habt, liebe Kolosser, ihr habt mich aufgenommen in Liebe, in aller Schwachheit. Ich war krank und gebrechlich. Der war gebrechlich. Und ihr habt mich angenommen und nicht gesagt, jetzt den wählen wir ab, diesen Krüppel wollen wir gar nicht haben. Nein, ihr habt mir zugehört und Gott hat Gnade geschenkt und Gott hat gewirkt. Ihr habt mich in meiner Schwachheit angenommen, sagt er den Geschwistern, schreibt er in einem Brief. Ich will ihm zeigen, durch was er noch alles durchgeht. Weißt du, große Erkenntnisse kommen durch große Leiden, durch große Tiefen. Das, was Paulus offenbart bekommen hat, hat er nicht im Studierzimmer irgendwo gelernt. Denn das, was er im Studierzimmer gelernt hat, das war alles Mist für ihn. Er sagte, ich achte für Kot, auf dass ich Christus gewinne. Auf dass ich verwandelt werde in Jesu Bild. Das sagte, was ich beim Gamaliel gelernt habe, was ich bei den Juden gelernt habe, was ich in der Synagoge gelernt habe, das ist alles Schluss, aus, das bringt mir nichts. Und dann schreibt er, ich war 3 Jahre in der Wüste Arabiens. 3 Jahre war er in der Wüste Arabiens. Weißt du, was macht man in der Wüste? Sitzt man unter dem Ginsterstrauch in einer Höhle und sagt man, lieber Gott, aber alle Heiligen haben das gemacht. Weißt du, in uns brennt vielleicht das Feuer der Reformation, der Erweckung, was weiß ich, der Weltmission. Elia, versteckt dich am Bach Krit. Geh zu der Witwe nach Sarepta. Du siehst also, alle Heiligen müssen diesen Weg gehen. Und bevor Gott uns auf die Menschheit loslässt, müssen wir in die Wüste Arabiens. Paulus war dort. Zuerst wurde er gleich nach ein paar Tagen, nachdem er Christ war, ist er gleich abgeschoben worden von Damaskus. Nacht und Nebel, hau ab, geh zu Hause nach Hause. Im Leiden, in Krankheit, in Schwierigkeiten, da bekommst du die Offenbarungen. In der Wüste Arabiens, was es auch immer ist. In der Salzwüste, vielleicht, weißt du, in der Hitze, an diesem heißen Tag, weißt du, in diesen unter extremen Einflüssen, Wüste ist was Extremes. Da ist heiß und kalt. Heiß und kalt. Das sind Spannungen. Und da bekommst du Offenbarungen. Offenbarung kriegst du nicht, wenn du da sitzt, oh Halleluja, und deinen Bauch streichelst. Du kriegst keine Offenbarungen. Auch wenn du dich hinten am Kopf kratzt, Offenbarungen kriegst du, wenn du halb tot bist, im Koma liegst. Wenn du im Koma liegst, wenn du angebunden bist, gefangen, da kriegst du die Offenbarungen. Und da merkst du deine Ohnmacht. Da begegnet in der Wüste Arabiens, denk an Moses, 40 Jahre Schafe hüten beim Jethro. Vielleicht hat auch der Teufel gebeten. Da hat schon um Moses gekämpft. Der sollte gar nicht geboren werden. Weißt du, eigentlich der Teufel kämpft um uns von unserer frühesten Geburt. Wir dürfen gar nicht empfangen werden. Schon da fängt es an und dann geht es permanent. Wir dürfen gar nicht auf diese Welt. Und er stritt am Schluss sogar nicht einmal anständig beerdigt. Sogar um den Leichnam Moses hat der Teufel gestritten. Aber du bekommst Offenbarung, wenn du dann die Leere merkst, den Unglauben, den Zweifel. Ja, Kinder Gottes zweifeln nicht, oder? Aber der Glaube entsteht, je mehr du zweifelst. Je mehr du durch die Tiefen gehst. Weißt du, und so wächst. Durch die Schwächen wirst du stark. Weißt du, du lernst deine, im Leiden lernst du deine wahren Freunde und deine wahren Feinde kennen. Und da weißt du, auf wen du dich verlassen kannst und wen du gleich abschreiben kannst. Im Leiden merkst du, wer zu dir steht und wer nicht zu dir steht. Wer dich versteht und wer dich nicht versteht. Da entdeckst du auch ganz andere Werte. Weißt du, wenn du einmal da bist und nichts tun kannst, dann weißt du, worauf es ankommt. Nicht nur Geld scheffeln, sondern ganz was anderes. Zuneigung, Liebe, was wirklich dann ein wirklich wichtig ist in diesen Momenten. Wenn du leidest, da kriegst du diese Offenbarungen, was gar nicht in deinen Kopf hineinkommt. Sag, wie bin ich da drauf gekommen überhaupt? Weißt du, da hast du viel mehr Ruhe und Zeit, darüber nachzudenken. Kommst auf ganz andere Gedanken, entdeckst den Wert des Glaubens, wirst religiös und alle Menschen, die leiden, werden alle irgendwie religiös, fangen an zu beten. Vorher wissen wir gar nicht, wie soll ich beten? Kannst du mir ein Gebet aufschreiben? Weißt du, da brauchst kein aufgeschriebenes Gebet. Da betest du, da platzt du fast und da schreist du zum Herrn. als die Israeliten in Not waren und zum Herrn schrien, Gott verschaffte Hilfe. Du wirst Wunder erleben, weil du dann schreien kannst plötzlich, auf einmal mit Gott reden. Weißt du, da merkst du plötzlich, das ganze positive Denken ist für die Katz. Ich meine, Evangelium ist positiv. Nicht, dass wir uns falsch verstehen, aber dieses philosophisches positive Denken, da merkst du, nein, ich kann mich nicht an meine Haare mich hochziehen. Oder an die Schuhsenkel. Weißt du, da merkst du deine Frömmigkeit. Da merkst du, alles Haschen ist nur nach Wind haschen. Du hast nichts. Du greifst, du betest, das ist nichts. Du glaubst, ist nichts. Du gibst, ist nichts. Du nimmst, ist auch nichts. Alles, was du machst, ist nichts. So, Prediger. Alles ist nichts. Du wirst doch richtig atheistisch. Und ich sag, du wirst ein wahrer Christ, wenn du zuerst Atheist geworden bist. Da sagst Gott, wo bist du? Und da findest du zum Herrn. Ich weiß nicht, ob du mich verstehst. Wenn du es nicht verstehst, hak's ab. Ich gehe weiter. Weißt du, da wirst du erschüttert. Und bist erschüttert über sich selbst. Wie konnte ich bloß? Bist über dich selbst enttäuscht. Das ist die schlimmste Enttäuschung. Es sei schon, wenn andere dich enttäuschen, aber wenn du über dich selbst mal enttäuscht bist, und dann merkst du, alles ist nichts. Ich hatte von dir nur vom Hören und Sagen vernommen. Da merkst du mein ganzes Gemeindelaufen, meinen ganzen Gottesdienstbesuche, was haben sie mir wirklich gebracht? Jetzt werde ich von Gott auf die Seite genommen und jetzt werde ich von ihm belehrt. Ich darf zu seinen Füßen sitzen wie Maria dort in Bethanien. Und dann bekommst du Offenbarungen. Was der Hiob bisher hatte, war nur frommes Theater. Er war gottesfürchtig. Ich will den Petrus nachher nehmen. Aber ich musste erst den Hiob benutzen, weil ich noch beim Hiob, der Mann hat so viel uns zu sagen. Weißt, was der Hiob da alles so durchmachen musste, das müssen die meisten Christen auch durchmachen. Ich hatte von dir nur vom Hören und Sagen vernommen, nur Kirche, Synagoge oder Tempel oder Moschee, alles nur Vereinsmeierei. Wenn du die Christen heute anguckst, wenn sie in den Gemeinden, um was es alles geht, nur Vereinsmeierei. Wer ist der Größte, wer ist der Schnellste, wer ist der Beste, wer darf links sitzen von Jesus und der andere rechts? Wer ist begnadigter und wer weniger begnadigt ist? Weißt du, da streitet man sich um des Kaisers Bart. Mach mal Luftgefechte. Schau doch die Christen an. Die wissen nichts, was Tiefe ist heutzutage. Das darf man fast gar nicht predigen. Aber ich nehme mir die Freiheit. Und ich will dir sagen, wir müssen ins Reich Gottes durch viel Trübsal. Steht es in der Bibel oder nicht? Ist es bei euch auch so? Bei mir steht es. Durch viel Trübsal. Ja, es gibt natürlich auch moderne Bibeln. Man kann ja viel rausstreichen. Ich habe in Stuttgart einen Bruder gehabt, einen Brunnengräber. Und dann kommt er und sagt, weißt du, alles, was ich in der Bibel nicht glauben kann, das streiche ich durch, aber streiche heute nicht mehr durch, ich schneide schon raus. Und dann sagt er, lieber Bruder, wenn du noch weitermachst, am Schluss hast du nur noch Deckeln, Bibeldeckel, da bleibt nicht mehr viel übrig. Das kann ich nicht glauben. Weißt du, der Herr nimmt mit uns Lektionen durch. All das, was wir nicht glauben können, das lernen wir jetzt zu glauben. Weißt du, Jesus lehrt praktisch. Er ist kein Theoretiker. Er war Zimmermann. Und Rabbi war er nur nebenbei. Ich hatte von dir nur vom Hören und Sagen vernommen. Das ist nichts mehr oberflächlich von wegen. Deshalb konnte der Teufel die Wette eingehen und sagen, warte mal ab. Nimm ihm die ganzen Vorzüge und Vorteile. Nimm ihm die Arbeit. Nimm ihm die Gesundheit. Nimm ihm das Augenlicht. Nimm ihm die Ohr, das Gehör weg. Lass ihm die Haare ausfallen. Chemotherapie oder sonst noch was. Da wirst du sehen. Der wird nicht mit Perücke rumlaufen. Du wirst sehen plötzlich, was er für ein Mensch ist, was in ihm drinsteckt. Weißt du, der Herr will erfahren, was in uns drinsteckt. Und der Teufel weiß es nicht. Aber der Herr weiß, Gott in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und der Teufel glaubt, ja, der dient nur Gott, weil er ja irgendwie da ein bisschen bigottisch ist. Nein. In ihm ist Gott. Und Gott verlässt sich auf Hiob. Er weiß, ich werde mit Hiob das schaffen. Der Teufel geht immer vom natürlichen Menschen aus. Weißt du, der sagt ja, der will nur Brot und Spiele, nur Unterhaltung, seinen Bauch füllen, gute Tage sehen. und so weiter. Aber denk mal drüber nach, was hilft dem Menschen wirklich? Der verlorene Sohn, warum kam der verlorene Sohn nach Hause? Weil er Hunger hatte. Der kam nicht nach Hause, weil er den Vater liebte oder begeistert von seinem Vater war. Nein, 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 der kam nach Hause, weil der Magen knurrte. Ja, seid ehrlich. Weißt du, diese Geschichte, also diese in der Geschichte vom verlorenen Sohn steckt so viel Potenzial drin. Ich habe mal 3 Wochen lang nichts anderes gepredigt wie den verlorenen Sohn. Und ich predige immer noch und entdecke jedes Mal was Neues wieder. Der kam nach Hause, weil er Bauchschmerzen hatte. Weil er ihm von diesem Schweinefraß nichts erlaubt war zu essen. Der hätte gerne von diesem Schweinefraß gegessen, aber der Schweinebauer hat verboten. Und weißt du, wer der Schweinebauer ist? Der Teufel. Nein, das rührst du nicht an, das ist für meine Ferkel. Der kam nach Hause, nicht aus Liebe zum Vater. Der verlorene Sohn kommt nach Hause, weil er weiß, mein Vater hat Brot die Fülle. Er kam nur wegen dem Brot nach Hause. Glaub nicht, der verlorene Sohn kommt nach Hause, weil er so begeistert ist von seinem Vater. Nein, das ist eine Irrlehre. Wenn Menschen nach Hause kommen, sich bekehren, nur wegen materieller Vorzüge und Vorteile, kannst du auf diese Bekehrung pfeifen. Wenn das alles da ist, wenn er wieder satt ist, wenn er Brot die Fülle hat und so weiter, geht er wieder weg. Das hält nicht an. Er kommt nach Hause, weil der Teufel ihm nichts gab, der Schweinebauer. Deshalb kam er nach Hause. Er kam wegen Essen und Brot nach Hause. Verstehst du das? Das ist die tierische Natur. Was glaubst du, warum dein Kater zu dir hält? Weil er die Büchsen sieht. Oder dein Hund. Der schmeichelt zu dir, nur weil er weiß, du gibst ihm was. Ja, das ist die tierische Natur. Weil er immer weiß, also, weil er die Dose nicht öffnen kann selber. Da muss jemand anders öffnen. Ich will, dass du verstehst. Satan durfte Petrus testen. Paulus wurde auch getestet. Hier wurde getestet. Und ich möchte, dass du verstehst, warum der Teufel dich und mich testet. Warum wir da betroffen sind. Weißt du, die Tiere machen wegen des Fressen alles. Schau so und so an. Weißt du, wenn die da was gut gemacht haben, da kriegen sie so Bröckele. Weißt du, die machen alles wegen dem Essen. Sie würden nicht zu dir kommen und zu dir bei dir bleiben und mit dir schmusen und dir was vorpfeifen. Wegen Fressen sind sie die liebsten Wesen und schmeicheln so. Verstehst du? Nur wegen Fressen. Und das ist, was der Teufel hier angreift. Satan begehrt euch. Nur wegen Fressen. Hast du dich schon mal gefragt? Warum bekehren sich so viele Menschen? Warum sind sie in Heilungsgottesdiensten und rennen dem Heilungsevangelisten nach? Weil sie Heilung wollen. Warum kommen viele in der Gemeinde? Und warum gehen wieder welche von der Gemeinde? Weil es ihnen Drecke geht. Weil sie leeren Bauch haben. Weil ihnen niemand was gibt. Der Schweinebauer schon gar nicht. Der Arzt kann nicht helfen. Der Psychologe kann nicht helfen. Das Sozialamt kann nicht helfen. Vielleicht der Herrgott. Warum durfte Satan den Petrus testen? Warum erlaubt und lässt Gott das zu? Warum macht er das Spiel mit? Petrus musste von so vielem noch erlöst werden. Glaub mir, auch wir müssen noch von so vielem erlöst werden. Also wenn ich mein Leben anschaue, von damals bis heute, von meiner Bekehrung, ersten Tag der Bekehrung bis heute, was da alles drin ist. Weißt du, wir alle sind leidenscheu. Lass uns ehrlich sein. Petrus war leidenscheu. Alle Menschen sind irgendwie leidenscheu. Wer will schon leiden? Gerne. Wer kann Danke sagen für Leiden? Keiner. Er dachte menschlich. Er war ja ein Jude und dachte gesetzlich. Er war oft so wankelmütig. Weißt du, er musste sich bewähren. Das ist also, der konnte an Gott glauben, weil solange er auf Jesus schaute, da ging er auf dem Wasser, war wunderbar und stolz. Brüder, schaut mich an, was ich kann. Und plötzlich kommt eine Welle und er ist weg. Wo ist unser Bruder geblieben? Weißt du, er vollbringt Großes, ist Apostel, aber er fällt auch sehr leicht. Das ist unser Petrus. Also du siehst, diese Natur, er ist gläubig, aber er ist noch nicht erlöst. Wir sind auch gläubig, aber wir sind vielleicht noch nicht erlöst. Petrus folgte Jesus auch wegen den Vorteilen. Lasst mir ganz ehrlich, ich möchte den Petrus unter der Lupe nehmen. Der Papst kommt jetzt demnächst. Weißt du, und er spielt sich da auf, als wenn er der Nachfolger Petrus ist. Ja. Ich will den Petrus mal heute, ich weiß gar nicht, das passt da so richtig gut, wenn er da, der Papst diese Woche kommt. Der Nachfolger Petri. Und du siehst also, warum die katholische Kirche, warum es die gibt. Petrus folgte wegen den Vorteilen. Und Herr, wir haben alles verlassen, was wird uns dafür? Hörst du diese Frage? Hörst du die menschliche Frage? Und weißt du, er dachte ganz anders, als wie die Päpste heute denken. Gold und Silber haben wir nicht, aber das, was wir haben, das geben wir dir. Im Namen Jesus, steh auf und wandle. Und dann ist noch etwas beim Petrus. Petrus sagt, als er diesen Krüppel dort heilt und sagt, schau uns an, schau mich an. Weißt du, der konnte auf sich hinweisen, schau mich an, schau mich an. Gold und Silber habe ich nicht. Im Namen Jesus, steh auf. Der kannte Jesus. Und beim Verhör da am Schluss von dieser ganzen Prozedur, nachdem er die Gerichtsverhandlung hinter sich hatte, wir können gegen die nicht sagen, sie sind mit Jesus gewesen, sie kennen Jesus. Petrus kennt Jesus. Petrus ist erlöst. Der hat etwas erlebt, mit ihm ist was passiert. Weißt du, viele wollen nur Karriere machen. Und Petrus dachte auch, was wird aus mir? Was, weißt du, der Herr vertraut mir, den Gemeinde. Du bist Fels, auf dich will ich meine Kirche bauen. Und dann kommen die Katholiken und denken, jetzt sind sie die große Kirche. Der Herr sagt, nicht Fleisch und Blut hat es dir offenbart, sondern der Geist meines Vaters. Die Jünger diskutierten ständig, wer ist der Größte und wer hat am meisten, wer versteht Jesus am besten und so weiter. Weißt du, da gab es heiße Diskussionen. Aber dann sagte Herr Petrus, wenn du dich der Mal eins bekehrst, stärke deine Brüder. War der Junge nicht bekehrt? Der geht schon 3 Jahre mit Jesus, kriegt große Offenbarungen. Und wenn du dich da mal einst bekehrst, stärke deine Brüder. Der war gar nicht bekehrt. Er dachte, er ist schon der Größte und der Beste. Und ganz nah bei Jesus. Warum sagt Jesus zu Petrus, wenn du dich mal bekehrst, stärke deine Brüder? Ist er in den Augen Gottes oder Jesu ein Gottloser, Schwächling? Warum muss er sich zuerst bekehren? Weißt du, er ist in der Nachfolge Jesu, aber hat das Kreuz noch nicht auf sich genommen. Ist noch nicht gekreuzigt. War Petrus bisher nicht bekehrt? Er hat doch Wunder gewirkt, hat doch Teufel ausgetrieben, hat doch, das lesen wir alles. Der hatte Vollmacht gehabt. Herr, Dämonen fahren in deinem Namen aus. Nein, sagt Jesus, freut euch nicht, das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass eure Namen im Buch des Lebens stehen. Wann steht unser Name im Buch des Lebens? Wenn Teufel ausfahren? Wenn wir Kranke heilen? Lass uns darüber nachdenken. Und das ist eine ehrliche Frage. Wenn wir Gebetserhörungen haben, und die hatten Gebetserhörungen am laufenden Band, die haben Tausende gespeist, all die Wunder im Evangelium sind schon vorher passiert. Was Speisung und Totenauferweckungen. Wenn du dich mal eins bekehrst. Er war ein Auserwählter. Jesus hat ihn auserwählt. Aber dann sagt er, wenn du dich mal bekehrst. Schon allein, weil er mit Jesus war, wäre er schon Heiliger. Verstehst du? Oder manche denken, ja, wenn du in die Versammlung kommst, die Bibel liest, bist du schon ein Heiliger. Was ist nötig, um ein Heiliger zu werden? Er war zusammen mit Jesus im Boot. Und hört Jesu Worte, genießt Jesu Segnungen, erlebt viele Wunder Jesu, und, ich kann da noch viel sagen. Und dann sagt der Herr, wenn du dich der mal einst bekehrst. Petrus musste wie der verlorene Sohn neu eingekleidet werden. Der musste Gott neu erleben, eine neue Beziehung zum Vater bekommen. Petrus weiß nicht, dass er noch in der Gewalt Satans ist. Satan hat gebeten, euch zu sichten. Das noch gar nicht bekehrt ist. Weißt du, du denkst auch, ja, ich bin in der Gemeinde beim Pastor Matutis. Oder wo auch immer, kannst immer sein, wo du willst. Aber bist du schon in der Gemeinde Jesu? Bist du schon beim Volk Gottes angekommen? Weißt du, das sind nicht viele. Von Anfang bis zum Schluss. 2 Millionen sind ausgezogen aus Ägypten. Und nur 2 kamen ins gelobte Land. 2 von 2 Millionen. Ist ja schauderlich. Weißt du, nicht alle sind so gläubig. Alle, die haben die Wunder erlebt, die Plagen erlebt, sie sind durch die Wüste gegangen, die Segnungen genossen, aber nur zwei, Josua und Kaleb, kamen ins gelobte Land. Und dann unser Petrus, und der Herr sagt, Petrus, Bruder, du denkst nicht, was göttlich ist, du denkst menschlich. Als er sagt, der Herr, das widerfahre dir nicht. Du siehst also, unser lieber Bruder Petrus, warum gibt Gott dem Satan die Erlaubnis, Petrus zu testen? Warum bekommt der Teufel freie Hand? Ich will diese Frage nachgehen und versuchen, eine Lösung zu finden. Oder ich könnte auch Hiob nehmen oder Paulus. Warum kann Satan diese Geschwister mit Fäusten schlagen? Warum verhindert Gott das nicht? Weißt du, wenn ich Jesus gewesen wäre und in unserem Wohlstandsdenken weiterdenken würde, würde ich sagen, also ich bete, dass von dem alles, was der Teufel mit dir plant, nichts passiert. Und Jesus sagt, es wird alles passieren. Und der Hahn wird zweimal krähen und du hast mich dreimal verleugnet. Satan will euch testen. Warum unterbindet er das nicht? Überleg einmal, warum unterbindet der Herr nicht, dass du nicht krank wirst, dass die Nachbarn dir nicht auf die Pelle gehen und dass die Banken dir das Geld auszahlen und noch eins drauflegen und du Zinsen machst und bekommst und dergleichen? Warum sagt er nichts dagegen? Warum erlaubt er, dass der Lazarus stirbt? Warum beeilt er sich nicht so? Weißt du, Gott beeilt sich gar nicht. Er hat gar keine Eile, uns zu helfen, uns zu dienen. Warum darf das der Satan, diesen Apostel, diesen großen Apostel Petrus, der ein Fels, auf dem die Kirche einmal stehen soll, die Fundamente der Kirche sein sollen, das ist nicht die katholische Kirche, sondern Fels ist einfach das Fundament. Auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Um das geht es hier. Das ist der Geist, nicht irgendwie eine Organisation, eine Kirche. Um das geht es hier gar nicht. Warum darf der Satan den Bruder Petrus schwächen, ihm zusetzen, dass er am Schluss wegrennt und bitterlich weint? Warum ist das möglich oder im Bereich des Möglichen? Die Antwort liegt einfach, und das ist auch in der Geschichte, wie es hier rüberkommt, Satan begehrt euch zu sieben, zu dreschen, also Spreu vom Weizen zu teilen. Bei uns ist manchmal so viel Spreu und so wenig Weizen. Und der Satan hat den Auftrag, die Drecksarbeit, versteht mal richtig, die Drecksarbeit zu erledigen für Gott, dass Spreu vom Weizen geschieden wird. Das Echte vom Unechten, das Gute vom Schlechten, das Göttliche vom Ungöttlichen, das Geistliche von Ungeistlichen. Das muss getrennt werden. Das muss getrennt werden. Und das macht Gott selbst nicht. Das überlässt er dem Herrn Lehrer, dem Zuchtmeister, deinem Gegenüber. Weißt du, die Engel sind Diener Gottes und Luzifer ist ein gefallener Engel und sagt, mach du das. Der darf auch nicht mehr machen als das, was Gott erlaubt. Er ist begrenzt. Er hat nicht die große Freiheit, was er sich manchmal einbildet. Aber Gott lässt die Müllabfuhr für ihn. Er erledigt die ganze Müllabfuhr, die Abfallbeseitigung und Arbeit, die niemand machen möchte. Er erlaubt Gott. Und Satan ist für diese Trennung zuständig. Gott macht seine Hände nicht schmutzig. Gott sagt, ich weiß, mein Kind vertraut mir, es liebt mich, ich habe das Beste ihm gegeben. Und was er in dir hineingelegt hat durch Jesus und den Heiligen Geist und durch das Wort Gottes, das ist in dir, das sitzt fest. Und der Herr rechnet damit und er verlässt, mein Wort wird nicht leer zurückkommen. Da gibt's Weizen. Aber das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Basta. Da ist nichts zu machen. So, und Satan darf jetzt dreschen. Er ist zuständig für das Dreschen. Weißt du, früher gab es noch keinen Mähdrescher. Dreschflegel gab es, wenn du das kennst. Weißt du, 1, 2, 3. Mit Dreschflegel. Und dann wieder ein Schlag und wieder ein Schlag und wieder ein Schlag. Wie arbeitet der Teufel? Er ist ein Durcheinanderbringer. Er versucht, Spreu von Weizen wegzubringen. Zuerst ist Chaos und dann kommt Kosmos. Und so weiter. Der Teufel hat sehr viel zu tun. Was glaubst du, was er zu tun hat? In unserem Leben mischt er da rein und versucht, irgendwie unser Leben unter Druck zu bringen. Aber das macht es ja auf die feine Art. Er ist ja ein Engel. Er macht es auf die feine Art. Weißt du, wir müssen uns profilieren. Petrus, du sollst was Großes werden, du sollst Papst werden. Und weißt du, der Teufel kitzelt uns. So versucht er an uns ranzugehen. Höre doch den Petrus. Herr, wenn dich alle verlassen, aber ich nicht. Und ich bin bereit für dich zu sterben, Herr. Hörst du, Bruder? Hast nicht schon mal Christen gehört? Herr, ich bin bereit, alles zu geben. Alles will ich Jesus weihen. Nichts mehr will ich nennen mein. Das ist unser Bruder Petrus. Ich bin bereit. Und er redet nicht nur, er tut es auch. Er nimmt sogar einen Dolch mit. Und als dann ernst wird, als Jesus angegriffen wird, was macht er? Er verteidigt Jesus. Aber er ist kein Kriegsmann. Schlägt dem Malchus das Ohr ab. Wir sind stolz, bilden uns was ein. Und während wir so stolz werden, bekommt Satan Rechte über unser Leben. Bekommt Zugriff in unserem Leben. Weißt du, Stolz ist die Erbsünde des Universums. Stolz. Herr, wenn dich alle verlassen, auf mich kannst du rechnen. Und da zeigt der Herr, du, ich kann auf niemand rechnen. Ich kann mich auf niemand verlassen. Lukas 22, da wird die Sünde der Jünger beschrieben, wer ist der Größte. Und diese Sünde darf nicht in den Himmel, Stolz darf nicht im Himmel. Es reicht schon, dass der Teufel schon stolz war und rausgeflogen ist. Und Gott wird Stolz nie noch ein zweites Mal in den Himmel lassen. Wir müssen von unseren Sünden erlöst werden. Das ist die eine Sache, das hat Jesus gemacht bei der Bekehrung und Wiedergeburt. Und jetzt das zweite ist, wo der Satan unser begehrt, ist der Stolz. Ist der Stolz. Unser Stolz muss zerbrochen werden, nicht die Sünde. Die Sünde ist abgehakt. Es hat nichts mehr mit Sünde zu tun. Jetzt kommt die Feinarbeit, der Stolz. Der Stolz ist die innere Sünde, die verborgene, die unsichtbare Sünde. Das ist der Stolz. Stolz bestehlt und beraubt Gott. Weißt du, die natürliche Sünde, die begehrt. Ich will mal essen, mein Futter, meine Bedürfnisse befriedigen. Aber Stolz ist dieses innere Verborgene. Hör mal, wie die 10 Gebote aufhören. Du sollst nicht begehren, was dem Nächsten gehört. Du sollst nicht begehren. Satan begehrte Gottes Ehre, Gottes Herrlichkeit, begehrte Gottes Macht. Und du sollst nicht begehren. Satan weiß, wie viel Dämonisches noch in Petrus steckt, noch Unerlöstes drin steckt. Und der Satan weiß ganz genau, wie viel Dämonisches bei dir und bei mir drinsteckt. Weißt du, jetzt wäre einfach, komm raus. So schnell geht es nicht. Leute, das ist Knochenarbeit. Petrus soll Papst werden. Nach der Lehre der katholischen Kirche. Weißt du aber, der Teufel ist ausgefahren beim Petrus und in die katholische Kirche eingefahren. Weißt du, und jetzt, guck mal, den Papst lässt sich auf Sänfte tragen oder wie heilig er da erscheint in aller Liebe. Ist ja ein Mensch, aber der wird ja vergöttert. Weißt du, der wahre Petrus hätte nie mitgemacht mit der katholischen Kirche. Nie. Er hätte nie mitgemacht. Weißt du, er wäre nie auf den Papstthron gestiegen. Von der Legende wissen wir, als er gekreuzigt wurde, er sagte, ich möchte nicht so gekreuzigt werden, wie mein Herr gekreuzigt wurde. Ich möchte den Kopf nach unten. Ihm war Jesus wichtiger als der ganze fromme Plunder. Gold und Silber habe ich nicht. Und was hat die Kirche heute? Gold. Alles vergoldet. Jeder Altar, jeder Kerzenständer, alles vergoldet. Gold und Silber habe ich nicht. Weißt du, der hat den ganzen Zauber nicht mitgemacht, unser lieber Petrus. Er ist erlöst worden, er ist zerbrochen worden. Sie haben in Höhlen gewohnt oder was auch immer ist. Ich habe so alte Märtyrerakten gelesen und wie die ersten Christen, sie haben von Brennnessel, haben da Vogeleier gesammelt und wie die gelebt haben. Die haben nicht so im Saus und Braus gelebt wie heute die ganzen Geistlichen und die ganzen Prominenten, also religiös Prominenten. Es ist sowieso fraglich, ob Petrus je in Rom gewesen ist. Das ist gar nicht bewiesen. Irgendein Kirchenvater im 2. Jahrhundert hat da die These aufgebracht. Aber wir wissen von der Bibel nicht, war er in Rom oder war er nicht in Rom. Er ist bis Kleinasien gekommen vielleicht und so weiter. Aber ist egal. Es geht nicht darum, war er oder war er nicht. Dieser Petrus, der ist erlöst worden vom Papstsein, der Größe, Stellvertreter Jesu Christi auf Erden. Der war froh, dass er überhaupt leben durfte und überhaupt an Gott glauben durfte. Du siehst sogar in der Gemeinde, dann übergibt er das Amt dem Jakobus, dem Bruder Jesu, und sagt, mach du das. Also er hat sich gar nicht gerissen, Apostel zu sein in Jerusalem. Also ihm ging's nicht ums Papsttum, ihm ging's Jesus zu gefallen, Jesus zu dienen und so weiter. Und weißt du, da heute, da kriechen sie alle zum Papst, alle Politiker, ob's Kommunist oder Faschist oder was weiß ich, wer das ist, die gehen und küssen da seinen Ring. Ist ja Götzendienst, pur. Weißt du, beim Petrus ist das Dämonische ausgefahren, das wollte er gar nicht haben. Und dort ist es eingefahren und sitzt seit 2000 Jahren. Seit 2000 Jahren hat der Teufel überlebt in der katholischen Kirche. In aller Liebe, dort gibt's liebe Geschwister, liebe Menschen, und ich habe nichts dagegen, weil die Menschen suchen die Wahrheit. Petrus suchte auch die Wahrheit, du siehst das so, und der Herr hat ihn rausgeführt. Und wenn jemand treu ist und Gott liebt, der Herr führt die Seinen immer raus. Der Herr führt die Seinen immer raus. Glaub mir das, du kommst da raus, du kannst da nicht mitmachen. Und wenn er jetzt kommt, weißt du, unser Papst hier am 22. und 23. September hier nach Berlin, die katholischen Medien haben geschrieben, man wird Jahrhunderte warten müssen oder nie mehr wird es geschehen, ein deutscher Papst besucht seine deutsche Heimat. Ein historisches Ereignis. Weißt du, als wenn der Herrgott kommen würde. Du siehst, das ist ja katastrophal. Das ist ja doch ein Mensch, der kann jede Woche kommen. Muss nur Flugzeug steigen und kommt hierher. Aber ein historisches Ereignis. Jahrhunderte müssten wir noch warten. Jahrtausende vielleicht sogar. Oder noch nie wird es geschehen. Zurück zu meinem richtigen Petrus. Weißt du, es gibt falsche Christusse und es gibt auch falsche Petrusse. Beides ist drin. Wenn du die Evangelien liest, es gibt kaum eine Schattenseite, was nicht an Simon irgendwie im Evangelium erwähnt worden wäre. Da hat so viele Schattenseiten, von wegen, dass er unfehlbar, heute sind die Päpste alle unfehlbar. Da stimmt doch was nicht. Verstehst, Petrus war fehlbar. Aus ein paar Minuten spricht der Herr, der Heilige Geist, und ein paar Minuten später spricht der Satan. Der war fehlbar. Der hat Dummheiten gemacht. Der biblische Petrus war sehr fehlbar. Und Gott überlässt ihm sogar dem Teufel. Stell dir mal sowas vor. Das ist der biblische Petrus. Satan begehrt euer, und ich kann es nicht verhindern. Aber Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern der Geist meines Vaters. Der Petrus hat so viele Fehler und so viele Macken und reagiert ständig permanent menschlich. Und das wird uns in der Bibel berichtet. So wird man ein Heiliger, indem man menschlich reagiert. Du musst oft erst zurückrudern oder nochmals die Netze auswerfen, ein zweites Mal, weil er die ganze Nacht gefischt hat und nichts gefangen. Als Jesus sein Leiden ankündigt, widerspricht der Petrus dem Herrn energisch, ganz energisch. Und da wollte er die Rolle des Papstes übernehmen und ausprobieren, wie das geht. Herr, das widerfahre dir nicht. Matthäus 16, Vers 23, Satan hinter mir. Du siehst also, Satan begehrt euer. Das hat der Herr gesagt, kurz vorher. Kaum hat der Herr ausgesprochen, Satan begehrt euch, nach der großen, wunderbaren Offenbarung, sagt er, das widerfahre dir nicht. Der Mensch will nicht leiden. Der Mensch will nicht sterben. Und er lässt auch Jesus nicht sterben. Und jetzt kommt er in die Ausbildung. Petrus muss lernen, einfach, egal wenn und aber, egal was passiert, dem Willen des Herrn zu folgen, dein Wille geschehe. Aber was macht unser lieber Bruder Petrus im Garten Gethsemane, Matthäus 26, 36? Da, wo er wachen sollte, schläft der Bruder. Schläft. Später greift er zum Schwert, bei der Verhaftung will sich schützen, verleugnet den Herrn dreimal. Als er auf dem Wasser läuft und so weiter, beginnt er zu sinken, wird von Angst gepackt. Herr, hilf mir! Du siehst also, wie das alles funktioniert. Oder dann später, Herr, als die dann rudern, als sie im Sturm sind, dann, Herr, siehst du nicht, wie verderben? Guck mal, wie menschlich Petrus doch ist. Und dann schießt er manchmal übers Ziel hinaus. Wie oft hat der Bruder Petrus übers Ziel hinausgeschossen? Das ist unsere Heiligung, Geschwister. Wir schießen so oft übers Ziel hinaus. Da reibt er sich die Augen. Oh Herr, hier ist gut sein. Lass uns gleich drei Hütten bauen. Dir eine, Moses eine und Elia einen. Der wird gleich Häuslersbauer. Er glaubt immer zu wissen, was zu tun ist. Und weißt du, von dem muss der Mensch erlöst werden, dass man immer gleich weiß, was man tun soll. Herr, hier ist gut sein, lasst uns Hütten bauen, gleich eine Kirche bauen, gleich eine Kirche gründen, gleich einen Verein gründen. Herr, hier ist gut sein. Petrus ist so gefühlsbetont und so schwankend. Und weißt du, wenn du dann Matthäus 17, Vers 5 liest, da heißt es, und irgendein, wahrscheinlich der Bruder Markus hat es reingefügt, und Petrus wusste nicht, was er sagte. Du siehst also, das ist der Mensch. Und er wusste nicht, was er sagte. Der war so in Delirium, so im Nebel, so berauscht. Und er wusste nicht, was er sagte. Herr, hier ist gut sein, lass uns gleich 3 Hütten bauen. Diese alte Geist, der aus dem Petrus fuhr, das fuhr dann in eine Organisation hinein. Warum darf Satan Petrus testen? Gott sah, was noch in seinem Fleisch alles drinsteckt. Was für Wesenszüge. Diese Geltungssucht. Steckt nicht in uns allen eine Geltungssucht? Herr, ich will dir ein Haus bauen. Eine Kathedrale. Den Vatikan. Oder was weiß ich alles. Aber was sagt die Bibel? Gott widersteht dem Stolzen. Und dem Demütigen schenkt er Gnade. Weißt du? Dem Demütigen schenkt er Gnade. Gott widersteht dem Stolzen. Den Stolzen überlässt Gott dem Teufel, der ist stolz sowieso. Der soll mal auch so einen Gleichgesinnten mal bekommen. Der ist stolz, der Teufel ist stolz, jetzt soll auch der stolze Bruder Petrus mal ein bisschen mit dem sie beschäftigen. Damit er weiß, wohin der Stolz hinführt. So, Jesus überlässt den Bruder dem Teufel. Weißt du, sogar Jesus selber wurde versucht. Als es ihn hungerte, was ist passiert? Der Teufel kam. Herr, hier ist so viel Steine, kannst nicht Brot machen daraus. Immer, wenn man fastet, wenn man Gott sucht, wenn man Gott näher kommt, kommt immer der Teufel. Ist es merkwürdig? Also, ist es dir nicht so merkwürdig? Wenn du fastest, bist du so kritisch manchmal, so reizbar, so angreifbar. Weißt, oder dann kommt, ja, zeig, was du kannst. Herr Jesus, zeig, was du kannst, spring mal runter, da werden sie alle an dich glauben. Du siehst, Jesus wurde sogar getestet. Und er musste lernen, Nein zu sagen. Auch in dem Fleisch von Jesus steckte Macht und Autorität und Wunderglaube. Aber er hat es nicht benutzt, er hat es nicht gebraucht. Weißt du, du kannst missbrauchen Sachen und Gott will testen, brauchst du das, wenn du gebrauchst oder haben musst, oder missbrauchst du? Nur, ich zeige, was ich alles so kann. Einmal spucke und dann passiert ein Wunder, da wird einer sehend. Nein. Teufel lockt immer wieder mit Gelegenheiten. Jesus hungerte und dann lockte. Weißt du, guck mal, aus dem einen, damit ihr versteht, was ich sage, aus dem Petrus ist der Geist ausgefahren, diese Dämonie, Satan hinter mir und in die katholische Kirche eingefahren. Dafür stehe ich gerade, dass es so ist. Denn wie viele Christen, lebendige Christen wurden durch die katholische Kirche verfolgt? Voltaire hat einmal ein Werk geschrieben und hat gesagt, etwa 150 Millionen Leute sind durch die katholische Kirche als Märtyrer verfolgt, zerstört. Die ganzen Hexenprozesse, die Inquisition und all das drum und dran. Die ganzen Judenprozesse, also auch die Judenverfolgung geht auf das Konto. Der Gehassi. Weißt du, der Herr heilt, der Herr segnet. Da kommt der Naaman, tauft sich und wird rein vom Aussatz und so weiter. Und dann will der bezahlen. Aber Gottes Gaben, Gottes Gnade, Gottes Güte kannst nicht bezahlen, kannst auch nicht kaufen, ist unverkäuflich. Petrus, weißt du, Petrus hätte Geschäft gemacht, als der Simon der Zauberer kam und sagte, du verkauf mir auch diese Gabe. So Ämterkauf. Und das ist auch in der katholischen Kirche. Ämterschacherei. So, okay. Und dann sieht der Gehasse, der Elia nimmt kein Geld, der sagt, komm, behalt, ich will nichts von diesem Silber und Gold und so weiter. Dann was macht der Gehasse? Rennt hinterher und sagt, du, sag mal, kannst du mir noch ein bisschen paar Silber geben? Mein Herr hat sich überlegt, kriegt Besuch, braucht einen Mantel noch und das und das und das für seine Gäste. Von dem Naaman ist der Aussatz ausgefahren und auf Gehasse ist der Aussatz gekommen und auf Ewigkeit. Soll Aussatz nicht von seinem Haus weichen. Achen, was macht er? Sieht den babylonischen Mantel da in Jericho, der Jericho ist verflucht, sieht aber dieser Mantel, dieser Talar oder was es auch ist, das würde mir so gut stehen, ist noch vergoldet, verziert. Nimm diesen Mantel und bringt einen Fluch aufs Volk Gottes. Oder Demas hat die Welt lieb gewonnen. Oder denk nur an Simson und Delilah. So verspielt und verträumt. Und verrät das Geheimnis seiner Kraft. In dieser Haarlocke steckt das alles drin. Du siehst, der Teufel setzt uns so arg zu, bis wir nicht mehr anders können. Entweder stehen wir oder wir fallen. Gott lässt es zu. Der Teufel kennt unsere Schwachpunkte, kennt deinen Geschmack, versteht dich richtig zu manipulieren und zu erzählen, das sieht viel gut aus. Und im richtigen Moment, wie eine Falle, schnappt es zu. Er kennt deine Bedürfnisse, er weiß auch, was du ansprechbar bist, und er legt dir so einen Köder aus. Weißt du, stell dir mal vor, du gehst zur Versammlung und da liegt unterwegs da an der Ecke ein großer Klumpen Gold. Was würdest du machen? Vielleicht hat jemand verloren. Weißt du, der Teufel versteht, eine Falle einem zu stellen. Gott erlaubt, dass Satan beim Hiob alles zerstört. Gott erlaubt, dass der Teufel alles hochbringt beim Petrus, was alles, was drin ist. Deshalb spricht er es mal aus. Nicht, was zum Mund eingeht, verunreinigt den Menschen, sondern was zum Mund rauskommt. Was er alles sagt. Herr, wenn dich alle verlassen, ich nicht. Gott geht es um Petrus und nicht, dass er ein Papst wird oder großer Apostel oder das Christentum oder die Kirche gründet. Nein, ihm geht's um sein Herz. Und Gott geht um unser Herz. Mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz. Gott geht's ums Herz, nicht um meine Kirche. Petrus sagt also, Gold und Silber habe ich nicht. Er hat bitterlich geweint vorher, sich ausgeweint vor dem Herrn. Warum durfte der Teufel denn Petrus testen? Lasst uns drüber nachdenken. Damit er sich später ausweisen kann. Schau mich an. Alles, was wir lernen, ist durch Vorbilder. Weißt du, du kannst so beten, der eine wird so auf die Art gesund, der andere wird anders gesund und so weiter. Es gibt kein Rezept, kein Konzept für Heilung. Manche werden geheilt, manche werden nicht geheilt, was auch immer. Weißt du, jeder hat eine andere Ausgangsbasis. Aber er kann sagen, schau mich an. Ich habe geplärrt, ich habe geweint, ich bin auch nicht besser wie du. Ich bin auch ein Bettler. Weißt du, Gott kann man erst dienen, wenn man beim TÜV gewesen ist. Wenn man die Prüfung abgelegt hat. Petrus muss die Prüfung ablegen. Weißt du, die TÜV-Leute, die sind nicht zimperlich. Ich habe mal einen alten Wagen gefahren und dann habe ich zugespachtelt da, was weiß ich, und mich sehr bemüht und so weiter. Dann fahre ich da beim TÜV vor, dann geht er runter in der Grube, nimmt Hammer und schlägt dagegen und einmal schlägt er da durch und dann denkt er, was ist das? Und sagt, Herr, komm, Herr Matudis, kommen Sie runter. Und dann bin ich runtergekommen. Und dann bin ich nicht durchgekommen beim TÜV, musste dann noch was einschweißen. Verstehst du? Die gehen nicht zimperlich. Der Teufel geht nicht zimperlich mit Christen um. Und er wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, hat er ja gesagt. Sei getreu bis in den Tod, ich will die Krone des Lebens geben. Offenbarung Kapitel 2, haben wir gestern gehabt. Weißt du, du kannst vieles nicht erklären, auch nicht wegreden und wegbeten, wegsingen und wegglauben. Warum kommt es im Leben so? Weißt du, uns geht's genauso wie beim Wind. Wie Jesus beim Nikodemus sagt über den Heiligen Geist. Weißt du, du hörst sein Sausen, du spürst es, aber du weißt nicht, woher es kommt und wohin es geht. Und genauso ist auch mit den Tests und Prüfungen, was wir durchmachen müssen. Du hast plötzlich Angst und du kannst die Angst nicht erklären. Wie kommt sie, diese Befürchtungen? Aber wie gesagt, ja, du fährst weiter fort und du störst dich nicht darunter, aber du weißt, da ist was da. Jesus sagt, Satan begehrt euer. Weißt du, der begehrt. Weißt du, was Begehren ist? Er sagt, mir gehören alle Reiche dieser Welt und ich gebe, wem ich will. Ich gebe, wem ich will. Also, sagt auch zu Jesus, er soll geben, wem ich will. Er kommt auch zu dir und er sagt, hör mal. Ich möchte nicht nur Leiden nehmen, ich habe gestern Leiden gesprochen. Aber dann kommt er zu dir und sagt, du Horch, ich gebe dir Geld. Ich gebe dir Vermögen, ich gebe dir Arbeit. Ich gebe dir Gesundheit, ich gebe dir Anerkennung. Ich gebe dir Erfolg. Ich gebe dir Mann oder ich gebe dir Frau. Ich gebe dir Kinder. Aber Jesus hat diese Angebote alle nicht angenommen. Und Satan verließ ihn. Und jetzt hat sich an Petrus rangemacht. Satan begehrt. Warum darf Satan den Petrus testen? Jesus hat es nicht angenommen. Und jetzt ist er an den Petrus rangegangen. Petrus hat auch nicht angenommen. Der Hiob, von Hiob heißt es auch, Hiob ist nicht krank geblieben. Wir sollen nicht glauben, dass der Hiob krank geblieben ist. Das ist ein falsches Evangelium. Der arme Hiob. Hiob ist geheilt worden und hat alles doppelt bekommen, Leute. Das ist Hiob. Wir müssen die Prüfung durchgehen, und wenn wir die Prüfung durchgegangen ist, kriegen wir alles doppelt, dreifach, zehnfach. Und dann lesen wir in Jakobus 5, denke, das ist 5 ist oder 4, 5, 11, glaube ich, ist es. Jakobus 5, Vers 11. Und da heißt es, betrachte das Leben oder das Ende Hiobs. Und da heißt es, die Beharrlichkeit Hiobs, da ist die Rede von der Beharrlichkeit, von der Geduld, Luther übersetzt mit Geduld, von der Geduld Hiobs. Weißt du, das ist, worauf es ankommt. Gott kommt es an, hat er Geduld? Kann er warten, bis der Tag Gottes kommt? Kann er warten, bis die Stunde Gottes kommt? Weißt du, wir können meistens nicht warten. Wir wollen es beschleunigen, schneller machen. Und da heißt es, die Leiden Hiobs, da steht gar nichts von Leiden Hiobs, sondern betrachtet die Geduld oder die Beharrlichkeit Hiobs. Hiob bekam wieder alles zurück, was er verloren hatte. Und der Satan testet unsere Beharrlichkeit, Geschwister. Das ist, was er testet, unsere Beharrlichkeit. Die Beharrlichkeit von Petrus. Ist er wirklich das, was der Herr über ihn gesagt hat? Du streitbarer Held, du bist mein Fels. Und so weiter. Ob er wirklich steht oder besteht die Prüfung, das testet der Teufel. Ob er wirklich entschieden ist, das ist Beharrlichkeit, entschieden sein. Oder ob er wirklich nur das Ziel vor Augen hat und nicht weicht links und rechts, lässt er sich da manipulieren oder überreden, ist er noch wankelmütig oder wie auch immer. Weißt du, ob sein Charakter stabil ist? Weißt du, das testet diese Beharrlichkeit. Von Gott aus ist Petrus dieser Felsenklotz. Der ist Fels, auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Aber der Teufel glaubt nicht, dass er das ist. Der kennt einen anderen Petrus. Einen Weichei-Petrus. Einen Feigling-Petrus. Es reicht nicht aus, dass Gott allein an dir glaubt. Auch der Teufel muss an dir glauben. Und deine Mitmenschen, dein Äußeres müssen alle an dir glauben. Die müssen sehen, der bewährt sich, der steht zu seiner Sache. Der vertritt seine Sache. Der kann sogar für seine Sache sterben. Nicht nur, dass er sagt, ich sterbe, sondern er kann auch sterben und wird auch sterben. Petrus hat gesagt, ich bleibe bei dir. Und genau das ist es, was Petrus ausgesprochen hat. Deshalb ist es manchmal gar nicht so gut, dass du so gut, so groß, großer Maulheld bist. Und alles erzählst, was du alles machst und schaffst und kannst und was der Herr schon getan hat, ist gar nicht so gut. Auch wenn alle weggehen, ich nicht. Und dann nimmt er sein Schwert hinten mit und was auch immer ist. Und das hat alles der Teufel gesehen und gewusst. Er wusste, dass Petrus entschlossen ist. Er sagt, ich bin bereit, für meinen Jesus zu sterben. Er hat es gewusst. Und jetzt wollte er testen, ob das wahr ist. Warum durfte er testen? Du hast vielleicht auch, mein Glaube, ich stehe, ich baue Reich Gottes. Und jetzt siehst du, wie alles zerbricht und alles flöten geht. Der Teufel hat noch einen Trick auf Lager. Weißt du, er wusste, dass Petrus ein großer Feigling ist. Und dass er erkannt hat, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dass der Heilige Geist ihm das alles offenbart hat. Er wusste das alles. Und jetzt will er sehen, es hält das Geheimnis bis zum Schluss. Weißt du, Jesus sagte, bitte, was ich euch gezeigt habe, was der Heilige Geist euch jetzt gezeigt hat, sagt es niemand. Kann Petrus verschweigen? Ist er verschwiegen genug? Also, überleg einmal, genau das ist es, worum es ankommt. Jetzt möchte ich den Petrus begnadigen. Nein, wirklich. Nein, der Petrus, wir sagen, er hat den Herrn verleugnet, den Herrn verraten. Er hat das nicht getan. Der Herr hat ihm klipp und klar gesagt, nach der großen Vision, als er erkannte, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, und als sie vom Berg herunterkamen, sagt es bitte niemand. Sagt es bitte niemand. Weißt du, du hast ein Geheimnis. Du hast eine Abmachung mit Gott. Und der Teufel möchte es rauskriegen. Was hast du da mit Gott abgemacht? Stehst du auch zu dem? Kannst du es auch öffentlich veröffentlichen? Kannst du es bestätigen? Er sollte über die Offenbarung, der Heilige Geist, ihm gab mit niemand sprechen, sagt es keinem Menschen. Und jetzt kommt doch so ein Mädel und sagt, du warst auch doch bei ihm. Du bist auch doch bei Jesus gewesen. Und gerade da, wo er glaubt, dass er stark ist, dass niemand fragen wird, gerade da, wo das Einmalige in unserem Leben ist, das Besondere, wo der Herr seinen Schwerpunkt in unserem Leben legt, gerade da versucht der Teufel. Satan begehrt euer. Er ist ein Eingeweihter. Er kennt Jesus so gut wie keiner von den anderen. Er hätte, weißt du, der Hohe Rat, die Geistlichen suchen Zeugen. Wer kann was gegen Jesus vorbringen? Wenn irgendjemand was gegen Jesus vorbringen hätte können, wäre Petrus gewesen. Der Teufel wollte Petrus zum Verräter machen. Und deshalb testet er. Und deshalb lässt Gott auch das zu. Und der Petrus ist keinen Fabeln gefolgt, was wir gesehen und was wir betastet haben, das geben wir zu. Und dann soll so eine Magd, so ein Mädel, soll ihn zu Fall bringen. Satan wusste, Petrus hängt noch so am Leben. Der liebt das Leben. Der ist noch zu jung, um zu sterben. Der will noch nicht sterben. Und was sagt Jesus, was sagt Petrus, als das Mädel da ihn zur Rede stellt? Ich kenne diesen Menschen nicht. Der Herr hat gesagt, du sollst niemand, keinem Menschen was sagen, was du erlebt und gesehen hast. Erst wenn alles vorbei ist. Wenn Jesus seine Probe bestanden hat. Wir müssen etwas verstehen. Sagt keinem Menschen. Petrus sagt, ich kenne diesen Menschen nicht. Weiß gar nicht, wovon du redest. Und nochmals, dreimal, weißt du, als wenn das so wichtig wäre, aber dem Teufel war anscheinend sehr wichtig, dass das rauskommt, dass Petrus sagt, ja, ich war dabei, bin schon 3 Jahre unterwegs mit ihm. Und ich kann einiges euch sagen, dieser Jesus ist unschuldig. Er ist ein Heiliger, der Sohn Gottes. Das weiß ich aus meiner Offenbarung. Nein, ich kenne diesen Menschen nicht. Er verleugnet Jesus. War das schlecht oder gut? Lass sie dahingestellt jetzt mal. Petrus gibt 2 Bekenntnisse von Jesus weiter. Und bei ihm gibt es 2 Bekenntnisse. Jesus hatte nach der Verklärung gesagt, bitte sagt es niemand. Das ist nur für dich persönlich. Weißt du, und Gott gibt Offenbarungen, die nur für dich persönlich sind. Damit musst du nicht hausieren gehen und missionieren gehen. Das ist für dich persönlich. Kannst du es verschweigen? Wir sprechen auch von der Verleugnung des Petrus. Weißt du, ich weiß gar nicht, ob das eine Verleugnung überhaupt war. Menschen haben das so gemacht, die Verleugnung des Petrus. Petrus hat ein Geheimnis gehabt, hat Jesus verschwiegen. Weißt du, er hat seinen Bruder nicht verraten, seinen Meister nicht verraten. Er hat kein Öl ins Feuer gegossen. Ja, du warst auch, sag doch was. Die suchen da einen krampfhaft als Zeugen. Und dann nimmt der hohe Priester einen falschen Zeugen, lässt gegen Jesus auftreten. Du könntest was sagen, aber du siehst also, der Teufel provoziert, dass du deine intimsten, seligsten Stunden verrätst. Er möchte Gott bloßstellen. Der hält nicht zu dir. Aber der hält zu Jesus. Ich kenne diesen Menschen nicht. Der verleugnet. Ist eine komische Sache, also total widersprüchlich. Aber das müssen wir verstehen, was ich sagen will. Und was macht Jesus? Nach der Auferstehung, der Engel sagt, es sagt viele Grüße an Petrus. Der Herr hat den Petrus nicht verachtet. Und jetzt kommt etwas. Der Test, was Petrus hier besteht. Die Verleugnung des Petrus ist eigentlich eine ganz wichtige Geschichte in der Bibel. Wir tun das so leichtfertig mal ab. In der Passionszeit, der hat seinen Herrn verleugnet. Und dann kommt Jesus zu Petrus und sagt, Petrus, hast du mich lieb? Und was sagt Petrus? Ohne groß Kommentar und Wenn und Aber. Herr, du weißt es. Herr, du weißt es. Du siehst genau, hier wird der innere Mensch offenbart. Und wir müssen uns nur Gott gegenüber offenbaren und nicht den Menschen. Ist vielleicht ein ganz anderes Evangelium, was du hörst. Aber Gott hat mir gezeigt, ich muss den Leuten sagen, ihr müsst euch nicht vor Menschen bloßstellen und Jesus auch nicht vor Menschen bloßstellen. Wir müssen uns nur vor Jesus bloßstellen. Herr, du weißt alles. Herr, du weißt alles. Aber jetzt kommt noch was, was mir auch ganz wichtig ist. Jetzt kommen die Brüder und die Geschwister, die kommen auch jetzt mit Petrus, müssen da den Verleugner, was er da gemacht hat, der Hahn hat gekräht und. Die mussten den vergeben, die mussten den schätzen. Das ist unser Bruder, der schwach geworden ist. Trage die Schwachen im Glauben. Ob er jetzt schwach war oder nicht, weiß ich nicht. Aber der sagt dem Herrn, dass er ihn lieb hat, dreimal sagt er. Und sie wussten, er ist treu geblieben. Er hat das Geheimnis nicht preisgegeben. Er hat nicht gesagt, was er wusste. Der hätte so viel sagen können, Petrus. Der hätte sagen können, und ich habe ihm gesagt, er soll das nicht machen. Der hätte so vieles erzählen können. Aber nein, er hat nichts gesagt von dem. Es ist besser, nichts zu sagen, als dummes Zeug zu reden. Und dem Herrn in die Pfanne hauen. Er war auf dem Prüfstand. Und jetzt sind sie alle beteiligt, alle, die dabei sind. Obwohl Petrus versagt hat, haben ihm die anderen trotzdem vertraut. Würdest du einem, der versagt hat, weiter vertrauen? Das ist jetzt eine andere Bewährungsprobe. Da müssen die anderen Apostel auch jetzt zu Petrus stehen oder nicht. Und so weiter. Nein, sein Versagen hat sogar ihn aufgewertet. Sogar Petrus und die Elf traten auf. Du siehst, plötzlich steht er ganz anders auf. Ein verwandelter Petrus. Und kein Mensch redet darüber, dass er da nicht gesagt hat. Dass er sagt, ich kenne, ich weiß. Und er bitterlich geweint hat. Unser Bruder ist hier reif geworden. Und die haben gesagt, er ist jetzt reif, vorne anzugehen. Dieser Petrus. Du siehst durch Prüfungen und Tests, warum Gott erlaubt, dass Satan jemanden testet, der hat sich bewährt. Und dann lesen wir im Jakobus wieder weiter, das Gebet eines Bewährten vermag viel. Das Gebet eines Bewährten. Weißt du, jetzt, da, wenn du dich einmal offenbart hast, wenn dieses Stolz und das alles raus ist, dann hat der Teufel keine Angriffsfläche mehr. Dann kann er ja nichts mehr in deinem Leben anstellen, nicht mehr irgendwo einhaken. Weißt du, der Teufel wollte feststellen, ist er immer noch der Meinung, Herr, das widerfahre dir nicht? Glaubt er immer das noch? Oder hat er seine Meinung geändert? Der Teufel hat nämlich diese Meinung dem Petrus ins Herz gegeben. Und Satan erfüllte Petrus und sagte, Herr, das widerfahre dir nicht. Und Jesus sagt, Satan hinter mir. Und das musste raus. Und deshalb war dieser Test, dass dieses Mädel da kam und ihn ausfragt und sagt, ja, deine Sprache verrät dich. Die geht nur nach dem Äußeren. Du bist ein Galiläer. Und da steht doch plötzlich irgendwo jemand auf und sagt, ja, ich habe auch gesehen, bei der Brotausteilung war er dabei. Oder sein Name stand auch in der Zeitung im Zusammenhang mit Jesus. Er blamiert sich lieber selbst, anstatt dass er Jesus preisgibt. Das Geheimnis Jesu preisgibt, dass er verrät, was Gott ihm gezeigt hat auf dem Berg der Verklärung oder und so weiter. Er sagt nichts Schlechtes über Jesus. Und genau das ist es, was der Teufel möchte, dass du was Schlechtes über Jesus rausbringst, über Gott oder den Heiligen Geist. Und er versucht so lange zu wühlen in deinen Akten, in deiner Geschichte und so weiter, und um etwas herauszuholen, dass du sagst, also weißt du, Gott ist auch böse. Und dass du etwas sagst, was der Teufel über Gott sagt. Er gönnt mir das nicht. Er verwehrt mir das. Gott ist in uns. Und Geschwister, das ist so wichtig, dass wir das wissen. Gott ist in uns. Und Gott muss in uns die Oberhand bekommen. Und Gott muss in uns auf dem Thron kommen. Nicht ich, sondern er. Und wir sind der Thron danach her. Für Gott, unser Leben. Satan glaubt nicht, dass Gott in dir ist. Satan glaubt nicht, dass du ein Kind Gottes bist. Satan glaubt nicht, dass du echt bist. Das glaubt er nicht. Aber du beweist und du darfst beweisen. Und es ist ein Vorrecht, diesen Test durchzunehmen. Kinder, wir schreiben jetzt eine Prüfung. Ein Test. So plötzlich, dir nichts, mir nichts heute. Und Satan glaubt nicht, dass der Herr unser Leben bestimmt. Und dass wir uns vom Herrn bestimmen lassen. Und erst wenn Gott uns entbindet, dann werden wir der ganzen Welt sagen, wer Jesus ist und was er wollte und was er vorhatte. Erst wenn die Mission Jesu erfüllt ist, dann fängt unsere Mission an. Und Petrus und die Elf traten auf. Diesen Jesus habt ihr gekreuzigt. Ob es denen passt oder nicht. Den ging es durchs Herz. Weißt du, sein Herz war berührt, sein Herz war getroffen. Und deshalb konnte, was er sagte, immer durchs Herz bei den Leuten gehen. Er ist selbst durch die Tiefe gegangen, er hat selbst das alles durchgemacht. Und er weiß, das, was ich sage, ist die Wahrheit. Satan glaubt nicht, dass du dich Gott untergeordnet hast, dass du Gott recht gibst, dass Gott das letzte Wort in deinem Leben hat. oder dass du dich an den Anweisungen des Herrn hältst. Weißt du, der Versuch mit allen möglichen Tricks, dass du nicht dich ans Wort Gottes hältst. Dass du das Wort Gottes, die Gebote Gottes übertrittst, sagt keinem Menschen was. Und weißt du, ist es Lüge? Ich kenne den Menschen nicht. Weißt du, so ein Mensch wie Jesus jetzt gerade war, so zerschunden, verachtet, Dornenkrone, verspottet, verhöhnt, so einen Menschen hat Petrus nicht gekannt. Er hat schon die Wahrheit gesagt. Ich kenne Jesus gar nicht so. Der widersteht nicht, der lässt alles mit sich machen. Die können ihn anspucken. Speichel läuft ihn runter, am Bart können sie ihm raufen. So einen Menschen kenne ich nicht. Der hat nicht gelogen. Das war echt. Und wir müssen auch manchmal zugeben, also so kenne ich Gott nicht. Ein Rabbi hat ein Buch mal geschrieben über das Leid und kommt zu einem Schluss, Gott ist Liebe, das ist also seine Feststellung, aber er ist nicht bereit, immer seine Kraft zu gebrauchen. Gott ist Liebe. Gott ist stark, Gott kann alles, aber nicht immer gebraucht er seine Kraft. Er überlässt uns so vieles. Er überlässt uns. Gott hat den Menschen überlassen, seine Kraft zu gebrauchen. Christus in uns, und wenn Christus und der Heilige Geist und Gott Vater in dir ist, dann kannst du deine Kraft gebrauchen und sagen, nein, ich kenne den Menschen nicht. Da kannst du dich auf Gott berufen, ganz anders. Satan testet, ob du nach dem Gesetz lebst oder nach der Gnade, nach dem Fleisch oder nach dem Geist. Ob du die Gnade begriffen hast, was Gnade ist, oder noch im Gesetz bist. Gott testet. Weißt du, das ist so schlimm. Gott testet alle Heiligen. Warum soll er mich und dich nicht testen dürfen? Er testet Abraham. Gott testet Abraham. Und opfere mir deinen Sohn Isaac, den du so von Herzen liebst, für den du geglaubt hast und 100 Jahre bald gewartet hast. Opfere mir. Und dann, also summa summarum, als dann nachher die Rechnung gemacht wurde. Und nun erfahre ich die Wahrheit, dass du Gott mehr liebst als deinen Sohn Isaac. Und nun erfahre ich die Wahrheit. Gott erfährt die Wahrheit, der Teufel erfährt die Wahrheit, Abraham erfährt die Wahrheit, Sarah erfährt die Wahrheit, Isaac erfährt die Wahrheit. Und du und ich auch, wir erfahren die Wahrheit, dass du Gott mehr liebst. Weißt du, solange du noch nicht mit deinem Isaac zum Altar gegangen bist, solange weiß die unsichtbare Welt nicht, dass du Gott über alles liebst. Solange du deinen Isaac noch nicht auf dem Altar gelegt hast, und es ist nicht leicht, den Burschen da zu binden, zu fesseln und dann auf dem Holzaltar zu legen, und er wusste, was passiert, ich muss dich opfern, und er lässt sich mit sich geschehen. Jedes Werk muss durchs Feuer, steht in der Bibel. Jedes Werk. Und das Feuer reinigt, das Feuer Gottes reinigt, verbrennt alles Ungeistliche, alles Menschliche, alles, was der Mensch geschaffen hat. Und das, was bleibt, dafür werden wir belohnt. Jedes Werk muss durchs Feuer. Dein Leben muss durchs Feuer. Deshalb, Jesus sagt, oder Johannes sagt, der nach mir kommt, der wird euch mit Geist und Feuer taufen. Weißt du, wir wollen alle Geistestaufe haben. Und natürlich andere beten, Herr, tauf uns mit Geist und Feuer. Und das ist die zweite Stufe. Geist ist der Heilige Geist, okay, Kraft Gottes und so weiter, sprechen in anderen Zungen. Aber Feuer ist immer Gericht, Geschwister, in aller Liebe. Feuer ist Gericht. Feuer ist gefährlich. Feuer tut weh. Feuer zerstört. Das ist Feuer. Willst du, dass diese Feuertaufe, ich weiß nicht, wer von uns schon diese Feuertaufe erlebt hat, aber dieses ist nicht sehr angenehm. Feuerproben zu bestehen, alles, was wir durchlaufen und so weiter, das qualifiziert uns, das härtet uns ab, das verwandelt uns, das bildet uns, das reift in uns, das macht uns weiser, das macht uns geschickter. Manchmal denke ich, lieber Gott, warum wird uns nichts erspart? Warum darf Satan Petrus testen? Keine Menschen werden Fehler erspart. Verstehst du, warum muss ich diese Dummheiten machen? Warum muss ich zweifeln? Weißt du, ich weiß, wovon ich rede. Als junger Pastor war ich so eifrig für Gott. Glaube an Jesus Christus. Du und dein ganzes Haus, ihr werdet selig. Und wenn jemand kam und sagte, ich zweifle an Gott, ich habe Zweifel, Pastor, ich habe Probleme, dann hätte ich am liebsten am Schopf genommen, links und rechts eine Ohrfeige gegeben und gesagt, wie kannst du an Gott zweifeln, Gott existiert, mach die Augen auf, schau die Sonne, Mond und Sterne, schau die Berge, schau die Täler, wie groß ist unser Gott, haben wir ja heute auch schon gesungen, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, wie kannst du an Gott zweifeln? Ich war kaum und habe die Person erledigt, fertig gemacht, du kannst nicht an Gott zweifeln, darfst nicht an Gott zweifeln, brauchst nicht an Gott zweifeln, Gott ist Gott und Gott bleibt Gott. Weißt du, was mit mir passierte? Ich fing an zu zweifeln. Ich fing an, den lieben Gott zu zweifeln. Ich habe zwar immer über den Glauben gesprochen, ganz in dieser Phase war es ganz schlimm, habe ich immer vom Sieg und Glauben gesprochen, aber am Schluss war ich so weit, dass ich nicht einmal beten konnte. Nicht einmal, meine Kinder mussten Tischgebet sprechen, ich konnte nicht mal ein Tischgebet mehr sprechen. Ich weiß, was es ist. Du kannst dich auf dich nicht verlassen. Ich konnte mich auf mich nicht verlassen. Ich habe für dich gebetet, Petrus, damit dein Glaube nicht aufhört. Du brauchst Gebet von anderen. Du brauchst das Gebet vom Herrn Jesus, dem hohen Priester. Ich habe für dich gebetet. Du, in 3 Wochen war ich in so einem Zweifel. Ich habe sogar meinen Dienst quittiert. Ich habe gesagt, ich predige nicht, ich bin ein Heuchler. Ich kann den Leuten nicht von dem Gott erzählen, was, und selber glaube ich nicht. Ich möchte wahrhaftig sein. Und dann kamen andere Brüder, die dann gedient haben. Und ich habe zum Fenster geguckt, wer kommt heute und predigt heute in der Gemeinde. Ich wollte nichts mehr wissen, weil ich bedient war. Weißt du, anderen predige. Und dann, was passiert? Weißt du, das Wunder, was in meinem Leben als Wunder gilt, wenn du nicht kannst, fängt Gott erst an. Weißt du, und Gott gibt dich nicht auf. Gott hat mich nicht aufgegeben. Ich habe gedacht, also jetzt, ich quittiere den Dienst, ich mache gar nicht mehr. Gehe wieder ins Geschäftsleben oder mache irgendwas anders. Ich kann was anderes machen. Ich habe nicht 2 linke Hände. Kann irgendwo was anfangen. Und die Wirtschaftslage war damals noch sehr gut in Stuttgart. Aber dann war vorbei, habe ich gesagt, du bist ein Dummkopf. Da aufhören zu predigen, das ist deine Berufung. Diene Gott weiter mit Sieg und ohne Sieg, mit Glauben und ohne Glauben. Ich habe gelernt, einfach Gott zu dienen, ob ich was fühle oder nicht fühle. Ob ich was verstehe oder nicht verstehe. Ja, wir haben Gott gedient. Und dann wieder angefangen und meine kindliche Freude kam wieder im Herrn. Die Liebe zu Gott. Und dann kriege ich einen Brief. Und das war für mich das Große. Über meinen Vorsteher kriege ich da einen Brief aus Barbados, Westindien. Das sind 15.000 Kilometer weg von Stuttgart. Da schreiben sie, lieber Johannes, und mein ehemaliger Bibelschullehrer, schreibt, lieber Johannes, liebe Heidemi, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der Heilige Geist seiner Frau und ihm legt aufs Herz, für uns zu beten. Von dann bis dann. Wie geht's euch? Gebt uns ein Lebenszeichen. Du, und das war genau die Zeit, wo ich nicht gebetet habe, wo ich nicht geglaubt habe und nicht einmal glauben wollte. Weißt du, dann beten die doch in Barbados, Westindien, da in der Karibik, beten sie damit und wissen gar nicht, warum sie für uns beten sollen. Weißt du, manchmal betest du für irgendjemand, du weißt gar nicht mal, für wen du betest, aber du machst Priesterdienste, damit dein Glaube nicht aufhört. Und die haben gebetet. Und mein Glaube hat nicht aufgehört, weil die gebetet haben, weil die dem Heiligen Geist gehorchten und gebetet haben. Und ich stehe heute noch da und lebe noch und diene Gott. Weißt du, uns bleibt nichts erspart. Wir müssen harte Zeiten überwinden, jeder Lage werden. Wir müssen Kritik überwinden. Uns bleibt Kritik nicht erspart, uns bleibt Hass nicht erspart, uns bleibt Ärger nicht erspart, uns bleiben Schmerzen nicht erspart, uns bleiben Enttäuschungen nicht erspart, uns bleiben Verluste nicht erspart, uns bleiben Spannungen nicht erspart, uns bleiben Rückschläge nicht erspart. Nichts bleibt uns erspart. Es gibt keine Sparkasse. Uns bleibt nichts erspart. Uns bleiben Niederlagen nicht erspart. Weißt du, Siege kann jeder verarbeiten. Aber wie verarbeite ich Niederlage? Pannen und Pleiten? Weißt du, keinem bleiben Kämpfe erspart. Satan, Simon, Simon, Satan begehrt euch. Aber ich habe für dich gebetet. Du glaubst gar nicht, irgendwo auf der Welt betet vielleicht jemand gerade für dich. Da muss gar nicht ganz anders. Der betet nicht, der erwähnt nicht groß deinen Namen, aber sagt, die Geschwister in Berlin, die haben jetzt am Sonntag Wahlen. Die sind in einer Situation, passiert das und das in der Stadt. Vater, segne die Kinder Gottes in der Stadt. Und der Herr kennt die Kinder Gottes. Der Herr kennt die Kinder Gottes. Ich habe für dich gebetet. Leute beten für uns, sei getrost. Deshalb geht's ja auch noch gut, weil Leute beten. Und du darfst nicht dich wiegen und sagen, mir ist wohl. Nein, du darfst auch für jemanden beten. Vielleicht wachst du morgens auf und denkst an die Geschwister in Libyen oder die Geschwister in Israel oder die Geschwister irgendwo in Amerika oder die Geschwister, was weiß ich wo, auf der Welt, in China oder an die Geschwister irgendwo am Ende der Welt und da fällt jemand ein, Herr segne dich in Alaska, da ist jetzt so kalt. Nicht, dass deine Kinder erfrieren, sorge dafür. Du bist es vielleicht im Fleisch, aber der Heilige Geist macht es dann nachher lebendig. Du seufzt und er vertritt unser Seufzen mit wunderbaren Worten als Diplomat, als Dolmetscher, der übersetzt. Du sagst, ha, ha, ha. Und der Heilige Geist macht wunderbare Sprache. Du machst nur Lärm, aber der Heilige Geist dolmetscht. Und sagt, Vater, da ist jemand. Weißt du, wir sollen viel mehr im Geist beten. Ich werde am Mittwoch zum Thema Zungensprache sprechen. Zungensprache ist ein Endzeitzeichen. Ein ganz großes Zeichen. Und du solltest in Sprachen beten und da wird der Himmel aktiv und der Teufel ruiniert. Und das ist so wichtig. Kinder Gottes sollten in Sprachen anfangen zu beten und ich will damit abschließen. Wenn sie leiden, wenn sie Schwierigkeiten haben, du weißt sowieso nicht, was du beten sollst. Bete sowieso Dummheiten zusammen und mach das und das und das. Die Probleme liegen ganz woanders. Und das Schlimmste für den Teufel ist, wenn du in Sprachen betest, versteht er kein Bab. Versteht er gar nichts. Und dann, was sagt er? Weißt du, der möchte im Heiligen Geist, erbaut euch im Heiligen Geist. In diesen Krisensituationen. Bete in Sprachen. Und Gott will uns manchmal so weit bringen, dass wir nichts mehr haben, nichts mehr sind, nichts mehr können, nichts mehr wissen, dass wir nur noch in Sprachen beten können. Und das ist dann die wahre Form der Anbetung. Man wird nicht da noch dort Gott anbeten, sondern Gott wird man im Geist und in der Wahrheit anbeten. Fang an, in Sprachen zu beten. Lass uns aufstehen und lass uns Gott anbeten und lass uns Gott preisen und lass uns ihn danken. Zuerst einmal danken, dass Jesus da ist, dass der Heilige Geist da ist, dass für uns gebetet wird. Uns in der unsichtbaren Welt sind Mächte, die für uns beten. Mächte bekämpfen uns, aber auch Mächte beten für uns. Und lass uns den Herrn preisen. Halleluja, Halleluja. Heb deine Hände zum Himmel hoch und fang an, Gott zu preisen. Fang an, Gott zu loben. Fang an, Gott zu danken. Fang an, Gott die Ehre zu geben. Und einfach Gott die Ehre geben. Herr, du weißt alles. Petrus hat gesagt, Herr, du weißt alles. Ich muss dir nichts erklären. Ich hab dich lieb. Sag dem Heiland, dass du ihn lieb hast. Oh, Halleluja. Und fang an, in Sprachen zu beten. Fang an, in Sprachen zu beten. Das ist die Lösung für deine Probleme. Du weißt nicht, wie du an die Sache rankommen sollst. Du weißt nicht, wie du den Schlüssel anwenden sollst. Aber der Heilige Geist hat den Schlüssel. Halleluja. Shikata Ramandindara Santa. Bet in Sprachen. Bet und preise Gott in Sprachen. Halleluja. Und lass den Heiligen Geist dolmetschen. Und lass den Heiligen Geist für dich sprechen. Weißt du, wir erleben unsere Ohnmacht, unsere Unfähigkeit. Und der Heilige Geist macht uns fähig vor Gott. Und der Teufel kann mit dir nichts mehr anfangen. Und du hast den Test bestanden. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gott, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir im Geist und in der Wahrheit den Vater anbeten dürfen. Und uns nichts vormachen müssen. Herr, dass wir nicht religiös sein müssen. Nein, Herr, wir dürfen vernünftig und wahrhaftig sein und ehrlich sein und aufrichtig sein. Und wir dürfen vor deinem Thron treten heute Abend. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, du bestehst den Test, wenn du in Sprachen betest. Bruder, Schwester, fang an, in Sprachen zu beten. Da, wo du bist, zu Hause oder hier in der Gemeinde, bete viel in Sprachen, wenn du auf dem Weg bist. Weißt du, der Teufel versteht das nicht. Das ist Reden mit dem himmlischen Geheimdienst, dem Heiligen Geist. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Kannst du noch im Geist beten? Kannst du noch in der Wahrheit beten? Oh, danke, Vater, danke, Vater. Danke, Vater, dass du uns adelst, dass du uns edel machst, ja, dass wir mit dem Vater sprechen dürfen, Heiliger Geist. Halleluja, Halleluja. Oh, Gloria, du bist unser Fürsprecher, Jesus. Und Heiliger Geist, du bist unser Fürbitter. Oh, Glory, 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 Glory. Ich danke dir. Ich danke dir. Halleluja. Danke, Jesus. Praise Gott. Ich hätte noch viel zu sagen, warum durfte Satan den Petrus testen. Aber dann mach du selber deine Gedanken. Verstehe, was du verstehen kannst. Und vielleicht ist etwas Brauchbares, etwas Anwendbares für dich. Und sag, danke Gott. Ich weiß jetzt, warum ich das alles durchmachen muss. Mein Glaube muss ein bewährter Glaube sein. Meine Hoffnung braucht ein Fundament. Mein Leben braucht eine Grundlage. Halleluja. Und das, was bei dir ausfährt, Halleluja, das soll nicht mehr bei dir bleiben. Du bist erlöst davon. Na, Ehemann war von dem Aussatz erlöst. Und wenn andere sich versündigen, das ist dann ihr Problem. Du bist erlöst davon. Lob und Dank, Lob und Dank. Gott macht eine ganze Sache. Und Gott behält nichts. Gott lässt alles, nimmt alles weg. Er ist wie ein Goldschmied. Er schmilzt alles Schlacken weg aus unserem Leben. Alles, was nicht hineingehört. Er reinigt und heiligt uns. Können wir Amen sagen? Halleluja. Gott ist ein heiliger Gott. Preis Gott. Lass uns noch ein Chorus singen und wir bringen unsere Gaben nach vorne. Gott möge uns segnen.